Mic check, mic check. 1, 2, 1, 2. Ich bin Curly, neben mir sitzt Willi. Ihr seid bei Terroir Adiletten. Und unser heutiger Gast ist Christoph Wachter-Wiesler, direkt aus dem Südburgenland, aus Willis Wahlheimat. Er hat Blaufränkisch dabei und was er sonst noch zu erzählen hat, erfahrt ihr jetzt. Terroir Adiletten kommt jeden Donnerstag, überall wo es Podcasts gibt, direkt zu euch nach Hause. Folgt uns auch auf Instagram und YouTube, lasst einen niceen Kommentar da, erzählt uns, was eure letzte Flasche war und wir freuen uns. Hier kommt Willi. Ey, ich will heute was kochen, heute Abend.
Was kochst du denn so gern?
Das frage ich dich. Ich brauche einen Tipp. Gib mir mal was Geiles, was ich kochen kann, wo meine Freundin auch mitessen kann als Vegetarierin und wo ich mir so ein Stückchen Fleisch reinsneaken kann.
Ja, ich hätte jetzt gesagt, so, wenn du mich fragst, was du kochen kannst, hätte ich gesagt, Kaiserschmarrn.
Das ist tatsächlich das Leibgericht meiner Freundin.
Da kannst du kein Fleisch reinsneaken.
Ja, nebenbei.
Aber ich bin so weltbester Kaiserschmarrn-Koch tatsächlich.
Echt?
Ja. Das ist super. Du musst immer nämlich, das ist wie bei einer Eierspeise, also umgedreht bei der Eierspeise, wenn du Eier teilst, du teilst ja die Eier.
Eigelb, Eiweiß.
Ja, genau. Und beim Kaiserschmarrn, wenn du jetzt einen Kaiserschmarrn für, weiß ich nicht, normal zwei Leute nimmst, 3 bis 4 Eier, weil bist du hungrig.
Ja.
Und dann nimmst du ein, wenn du 4 Eier nimmst, nimmst du ein Eidotter weg.
Aha.
Dass du mehr vom Eiweiß hast.
Okay.
Dann wird das ganze Teil nämlich fluffiger, verstehst?
Aha,
und bei der Eierspeise machst du das genau umgekehrt. Dann nimmst du nämlich mehr Eidotter wie Eiklar, weil dann wird das Ganze gelber, cremiger und intensiver.
Was ist jetzt unten? Aber das ist keine Eierspeise dann.
Was? Ne, Eierspeise, ihr kennt das unter dem Rührei.
Ach so,
okay. Musst immer auf kleinster Hitze, sau wichtig.
Ja.
Eierspeise, da kenne ich mich richtig aus.
Ich merke schon, das ist geil.
Also, wir Steirer essen Eierspeise immer mit Kürbiskernöl.
Aha.
Ja, super Wegegericht eigentlich. Ne?
Stimmt, danach drauf halt Kürbiskernöl.
Genau, ja. Dann nimmst 3, 4 Eier, wie gesagt, 1 bis 2 Eiklar haust du auf die Seite, haust du weg. Und dann wird sie richtig cremig. Und du darfst das zuerst nicht in so einen Becher schlagen und dann komplett blank rühren.
Ah, das ist
ein Blödsinn. Nein, das muss, nein, Alter, das geht gar nicht. Du nimmst die Pfanne, haust viel Butter rein, viel Butter.
Das finde ich gut.
Und dann machst du die langsamste Hitze, also nur auf Stufe 1 bis 2.
Okay.
Ganz easy, ja. Dann lässt du die Pfanne ein bisschen warm werden. Dann nimmst du, sagen wir, 4 Eier. Von den 4 Eiern nimmst du nur 3 Eiklar und 4 Eidotter.
Ja. Okay.
Und dann musst du schnell seinem aufschlagen. Und schlägst du es auf.
In der Pfanne oder was?
In der, was?
Schlägst du es auf? Oder wo schlage ich es
ja,
auf?
Ja, in die Pfanne in direkt. Der, ja,
okay.
Also du nimmst halt 3 Eier und von einem nur den Dotter quasi.
Ja.
Und wenn es dann so ein bisschen drin liegt, dann nimmst du einen Kochlöffel, Holz ist ganz gut. Oder als Superstar nimmst du den Gummipeter, wie wir den nennen. Es gibt auch ein böses Wort für den Gummipeter.
Ja.
Das kennst du wahrscheinlich auch. Nennen wir heute nicht. So, und weil wenn du nur niedrigste Hitze hast, schmilzt der auch nicht. Also wenn du voll drauf drehst und dann drückst du den fest auf und rührst. Und rührst einfach nur langsam rühren. Und immer wenn es ein bisschen stockt, gehst du mit der Pfanne von der Hitze.
Aha.
Weil die meisten machen den Fehler, dass es zu heiß ist und dann flockt das ganze Eiweiß aus und alles und das schmeckt scheiße. Du musst dich ganz langsam, ein gutes Rührei dauert ein paar Minuten. Und da musst du immer langsam rühren, bis das langsam immer fester wird. Und dann nimmst du es runter, wenn es noch richtig so, wie der Österreicher sagt, schlatzig ist.
Ja, schlatzig.
Schlatzig
ja.
Ist das, oder schlanzig, oder wie ihr das sagt, keine Ahnung. Weil sonst ist dann gleich ein Omelette oder irgendwie so ein Scheiß, das will auch keiner.
Ja, das passiert mir öfters, ja.
Ja, das ist gar nichts. Deshalb immer dir Zeit lassen. Weißt du, vom Hudeln kommen die Kinder.
Ja, krass, vielleicht gibt es heute Abend einfach Rührei.
so ja, ich glaube, das ist ein unterschätztes Rührei. Gericht.
Ja, ist so, ja.
Kannst auch super dann würzen, warte, dann haust du ein bisschen so grünes Zeugs rein, ja. Dann ordentlich
bisschen Lachs Salz, Pfeffer,
nie zu wenig Salz natürlich. Und dann verfeinerst alles nochmal mit feinstem steirischen Kürbiskernöl. Richtig super.
Das klingt
es ist sowieso oft so, dass das Einfache das Geile ist. Also ich liebe das ja.
Stimmt.
Ja, ich hatte jetzt einen Praktikanten bei mir, der kam aus, ich glaube, Bensheim, irgendwo der Hessische Bergstraße. Und das ist der Nachbar vom Nico, der zuständig ist für die Grieselsekte. Grieselsekt kennst du, oder?
Nee,
hervorragendes Sektgut in Deutschland, macht super Sekte. Und der rief mich an und dann sagte so, ja, er ist Metzger und er will mal ein Praktikum machen. Und dann sage ich so, was bist du Metzger und willst bei uns ein Praktikum machen? Wir haben keinen Schlachtbetrieb. Nein, er will was mit Wein und er trinkt so gern Wein. Und dann dachte ich so, okay, ja super, komm mal vorbei. Irgendwie war der witzig so, weißt. Und dann kam er und war total aufgedreht und genauso witzig wie am Telefon. Und dann sage ich, was machst du eigentlich? Und er, ja, er hat jetzt ja angefangen am WSET so Weinfortbildung zu machen. Und eigentlich ist er so was Langweiliges, gelernter Bürokaufmann oder so irgendwas. Das hat dann aufgehört. Dann war er als Praktikant auf einem Schlachtbetrieb. So Minijob, so auf 450-Euro-Basis. Und das hat ihm dann gefallen, so das handwerkliche Arbeiten. Und dann ist er weitergegangen, bis er Metzgermeister wurde. Und das hat er dann
krass,
ja, durchgezogen. Und jetzt interessiert er sich für Wein. Und dann, der macht jetzt gerade überall so Stationen. Also der ist jetzt ein paar Tage bei uns. Und dann geht er jetzt wieder da in Richtung Mainz irgendwo hin. Warte, er hat mir das aufgeschrieben. Ich muss das lesen. Er geht da in so einen Metzgerbetrieb. Moment. Ich muss kurz nachschauen, was schreibt er da? Fachabitur. Aaron heißt der junge Mann nämlich. Und ich finde das echt lustig, dass es so Leute gibt, die heutzutage noch Spaß haben an so einem, an so einer Arbeit. Weil die meisten sind ja irgendwie so Startup, Heinis und so Tech und nur mehr vor dem Computer und keiner macht mehr was. Und du findest keine Kellner mehr und nichts. Und der hatte da so viel Spaß und der konnte nichts. Also blöd gesagt jetzt. Er hat das ja nicht gelernt.
Ja,
er hatte so viel Spaß an der Arbeit und im Reden mit Menschen. Und das hat auch keiner gecheckt, dass der nichts kann, weil er das halt so überspielt hat. Und echt geil, das ist interessant. Im Dings ist der jetzt im Meat Heaven. Keine Ahnung, wer da mal war. Das gehört dem David Pitrella. Ist anscheinend ein Metzger, eher in der Hessischen Bergstraße. Da geht der danach hin. Und der hat heute Würstel mitbekommen, weil ich mir mitgegeben. Der hat vor 2 Wochen Würstel selber gemacht, Schweinswürstel.
Geil.
Vom Landschwein, alles Bio, alles Handarbeit. Und weil du immer so gern isst während dem Podcast, habe ich dir mal hier ein hervorragendes Würstel, wie wir Österreicher sagen. Ein Würstel fürs Würstel.
Ja, eins habe ich schon weggesnackt. Die sind auf jeden Fall vorzüglich.
Schon 3 weggesnackt. Ja. Aber eins schon.
Hallo. Shoutout Aaron auf jeden Fall. Ja. Er beherrscht sein Handwerk schon gut.
Ja, und der ist erst 27 und ist voll motiviert und cruist gerade irgendwie durch Deutschland und probiert so ein paar Bars durch und fand das irgendwie, weiß nicht, sowas bleibt hängen bei mir, so schön beeindruckend und cool. Voll gibt nice. Ja doch noch ein paar Menschen, die sich für handwerkliche Arbeit irgendwie interessieren, finde ich super.
Voll nice. Ja. Der heute da ist, interessiert sich auch für handwerkliche Arbeit.
Ja, der ist auch ein junger Bursch noch. So, also ist ein guter Freund von mir und kommt aus meiner, wahrscheinlich wäre das meine Wahlheimat, wenn ich wieder aufs Land ziehen würde. Das schöne Südburgenland.
Da, wo es kein WLAN gibt.
Da, wo es, ja, genau, da, wo oft TV mit WLAN verwechselt wird. Und es ist halt dort ruhig, so, das entschleunigt. Und, aber für mich ist es tatsächlich das beeindruckendste Weinbaugebiet der Welt. Und da mag mich jetzt jeder für größenwahnsinnig halten oder sonst irgendwas. Aber ich komme dort aus der Nähe her und immer, wenn ich da reinfahre, in diese Gegend, da gibt es so eine ganz, so ein bisschen Serpentinen und dann so die letzte Linkskurve, dann ist der Wald aus und dann fährst du so runter, bergab und dann siehst du auf der linken Seite erstreckt sich dann der Eisenberg und dann siehst du die ganzen Weinreben und die steilen Hänge und da gibt es so eine Aussichtsplattform und die siehst du. Und immer wenn ich da reinfahre, ist das für mich so zu Hause. Obwohl ich da gar nicht zu Hause bin, aber irgendwie fühle ich mich da zu Hause.
Geil.
Und ja, ich glaube, mein größtes Ziel wäre mal dort so irgendwann in den nächsten Jahren dort ein Kellerstöckl zu kaufen. Da hören wir dann noch was in der Folge über Kellerstöckl.
Ich sehe schon das Glitzern in deinen Augen.
Ja, super. Und ich liebe ja Blaufränkisch, wie jeder Zuhörer weiß oder schon mal gehört hat. Und heute geht es fast nur um Blaufränkisch. Und deshalb freue ich mich sehr, das dort ansässige größte Talent vielleicht heute hier zu haben. Nämlich den Christoph Wachter vom Weingut Wachter Wiesler.
Ja, voll nice.
Let's go.
Let's
go. Mit dem ich schon einige Geräusche ausgefasst habe.
Ja, dann werden wir jetzt einiges drüber erfahren. Oh, herzlich willkommen.
Lieber Christoph, schön, dass du da bist. Wie war denn die Anfahrt?
Spektakulär. Langwierig, spontan.
Ja, was mit dem Auto, mit dem Zug oder mit dem Flieger?
Tatsächlich mit dem Auto, war eigentlich nicht so geplant. Flug war nicht sehr umweltfreundlich und sehr teuer. Zug hat es mir ganz ehrlich nicht geschert, so lange hin und her suchen und tatsächlich relativ weite Anfahrt. Und somit sind wir zu zweit rausgedüst und
Zwischenstopp gemacht?
Zwischenstopp in Prag, herrlich gegessen,
was
getrunken.
Was gab's in Prag?
Fleisch. Ja, und Bier, tatsächlich. Ich sag, man weiß, dass man in Prag ist, wenn man bei der Rezeption gefragt wird, ob man einen kleinen Willkommensdrink, ein Krügerl gerne hätte. Ja, ja, daraus sind auch zwei geworden.
Das ist geil. Ja, das klingt echt schon spektakulär.
Ein Krügerl, kennst du einen Krügerl?
Ja, ein kleines Glas mit einem Henkel dran, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, ist immer 0,5 Liter.
Echt?
In Österreich ist das eine Maßeinheit für Bier. Da gibt es ein Seiterl und ein Krügerl. Ein Seiterl sind immer 0,3 Liter und ein Krügerl sind immer 0,5 Liter.
Okay, krass, nee, das wusste ich nicht.
Ja, man lernt nie aus. Und schon wieder haben wir was gelernt. Mega. Hier bei uns. Lieber Christoph, du bist oder ihr seid ein relativ junges Weingut oder Weingut mit einer gewissen Renaissance. Erklär uns mal und den Zuhörern, wo kommst du her, was machst du und warum eigentlich?
Also, ich bin aus dem Südburgenland. Das ist, na gut, für die deutschen Zuhörer, Ostösterreich, also direkt an der Grenze zu Ungarn. Im südlichen Bereich, Eisenberg. Wir sind im Prinzip ein Familienweingut mit Doppelnamen Wachter Wiesler. Bewirtschaften 15 Hektar, hauptsächlich blaufränkisch. Und ja, also der Doppelname vielleicht auch deswegen, es hat irgendwann mal eine Heirat stattgefunden und meine Tante hat ins Hause Wiesler geheiratet. Und irgendwann ist man dann drauf gekommen, dass man das gemeinsam, also beides waren Weingüter.
Wer hat den beides Weingüter,
okay. Beides waren Weingüter, also okay. Beides kleine Familienweingüter mit Wirtschaft zu Hause, das heißt Schweinezucht und jeweils im Buschenschank. Und irgendwann ist uns dann drauf gekommen, dass das doch zu zweit besser ist und wenn man alles unter einen Hut schmeißt, dass man sich da leichter tut und dass man eigentlich stärker ist. Mittlerweile ist aber so, seit Anfang der 2000er, dass die Familie Wachter das Weingut komplett übernommen hat und die ganzen Flächen, die Produktion auf einen Fleck verlegt, aber der Doppelname wird trotzdem bleiben, weil man einfach sehr viel Tradition, sehr viel Historie mitkommen ist, alle Weingärten und weil man trotzdem Familie ist.
Also deine Seite hat übernommen sozusagen.
Genau so ist es, ja.
Und die Weinberge, waren die eh schon nah beieinander oder waren die weit voneinander entfernt und man hat die dann trotzdem zusammen bewirtschaftet? Wie stelle ich mir das vor?
Naja, um das vielleicht kurz zu erläutern, im Südburgenland ist nichts wirklich weit auseinander. Ja, okay.
Da muss ein Willi recht geben. Also die Weingärten waren wirklich so Luftlinie, Kilometer, ja, okay. 1,5 Kilometer, wenn nicht einmal.
Easy.
Maximum.
Aber das Lustige ist, also ich verfolge das Weingut jetzt seit, glaube ich, ein paar Jahrgängen, 2007, 2008, so in die Richtung, also doch schon ein paar Jahre. Und vorher war da ja dein Vater, beziehungsweise der Cousin, der Tom, der Cousin, Onkel, richtig, Onkel. Tom ist der Onkel, da irgendwie in Regie. Und du hast übernommen, ich glaube mit 2010, 2011, oder?
Im Prinzip 2010 war das erste Jahr, wo ich verantwortlich war dafür. Glück, dass mein Vater Bürgermeister ist, seit mittlerweile 20 Jahren.
Geil.
Und er macht noch eine Periode. Also
meine Mutter ist auch Ortsvorsteherin im Dorf, die ist auch schon Ewigkeiten.
Ja, Herr Franz ist der ewige Bürgermeister.
Ja, absolut, ja. Und ja, er will noch eine Periode. Diesen Herbst, während der Ernte, ist wieder Wahlkampfzeit. Und
wird Wein ausgegeben.
Also meine Stimme hat er. Also ganz bestimmt. Ich bin auch tatsächlich in Deutschützen-Eisenberg, so heißt die Gemeinde, nämlich Ehrenbürger, die bronzene Verdienstmedaille.
Ist dort gemeldet.
Ja, weil die bronzene Verdienstmedaille kann nämlich der Bürgermeister allein vergeben. Da braucht er den Gemeinderat nicht dazu. Und weil wir mit Franz immer brav getrunken haben und natürlich immer bestens das Südburgenland repräsentiert haben, vor allem die Orte Deutschützen-Eisenberg.
Du musst aber noch sagen, wo du deine Ehrennadel gekriegt hast. Achso, ja,
im Wirtshaus natürlich, nach der Messe am Sonntag. Weil geil. Das ist ja sowas. Man geht sonntags in die Kirchen zwischen 10 und 11 und dann geht man ins Wirtshaus.
Zumindest ins Wirtshaus.
Ja, krass. Der Klassiker. Zumindest ins Wirtshaus. Viele lassen die Kirchen, glaube ich, aus.
Ja,
die
mittlerweile, ja.
Ziehen sie nur den Hochzeitsanzug an, also den Kirchenanzug.
Sonntagsanzug,
richtig. Und dann gehen sie in die Kirche. Also das Südburgenland. Wir reden jetzt ein bisschen weintechnisch über Südburgenland.
Ja.
Die wichtigsten Orte seien Deutschützen,
ja.
Dann Eisenberg,
ja.
Mit dem Eisenberg,
ja.
Dann gibt es Rechnitz, mhm. Als Weißweininsel, ganz im Norden tatsächlich. Ist Tschaderberg ein kleiner Berg oder ist es ein eigener Ort?
Charterberg ist ein kleiner Berg, das gehört zur Gemeinde Kofidisch und es ist vor uns Luftlinie durch den Wald, ist man wahrscheinlich zu Fuß schneller als mit dem Auto oder rundherum, also so Luftlinie 3 Kilometer entfernt.
Okay, also ganz und dann weiter im Süden ist dann Güssing.
In Güssing gibt es aber nicht wirklich Wein, also so im untere Pinkertal, das ist so Moschendorf, Heiligenbrunn, das ist so ein kleiner Fleckerl, das ist so ein südlicher, nach Süden ausgerichteter Berg, das ist so ein, direkt an der Grenze Richtung Ungarn verläuft das und es sind ganz kleine Weingärten und ganz kleine, meistens so Nebenerwerbswinzer zu Hause. Aber du hast richtig gesagt, die wichtigsten Berge hast du genannt. Ein Rechnitz vom Norden, das ist das nördlichste Teil des Südburgenlandes, am Südhang unseres höchsten Berges mit 884 Meter, eben Weißweininsel. Dann, wenn man Richtung Süden geht, gibt es noch einen Hannersberg, den hast du vergessen, Hannersberg und Königsberg.
Richtig, ja.
Und dann Eisenberg, dort Schützen, das ist so mehr oder weniger das Rotweinherz des Südburgenlandes. Und gleich daneben Charterberg, da so gemischt im Prinzip schon eher Weißwein vorherrscht. Und dann Richtung Süden, Richtung Moschendorf, Heiligenbrunn. Es ist so also vereinzelt, so im kleinen Weingarten, kleine Betriebe. Ja.
Ja, wir sind jetzt schon sehr weit drin im Thema, so im Ortsthema. Ja. Das Lustige ist, Curly, so wenn du dir das vorstellst, wir hatten jetzt so Gäste aus Deutschland, Rheinhessen und so weiter. Das ganze Südburgenland hat in etwa eine Rebfläche von ca. 500 Hektar, wenn ich das...
Nicht ganz.
Nicht ganz,
nein, 490. Das
ist der kleinsten Weinbaugebiete Österreichs. Und Österreich ist schon nur die Hälfte überhaupt von Deutschland. Es ist sehr klein und es ist auch sehr fokussiert auf eine Rebsorte, beziehungsweise jetzt wird Weiß-Welschriesling immer interessanter und man redet viel drüber. Aber in Wirklichkeit, wenn man jetzt von der Masse ausgeht und von der Kernkompetenz, spricht man über Blaufränkisch. Mhm. Also es ist so mein Steckenpferd. Wie viel Blaufränkisch habt ihr im Betrieb? Also prozentuell?
Über 80%.
80%.
Der Rest ist ein bisschen was Weiß. Und so für die Zukunftsthematik, du hast Welschriesling angesprochen, das ist schon, also unsere wichtigste Weißweinsorte, die im Südburgenland vorherrscht und mit Sicherheit auch das Beste, was das Südburgenland in Weiß hervorbringt, meines Erachtens. Das sind um die 15%. Plan ist schon, ein bisschen mehr Weiß zu machen, das heißt aber nie mehr als 25%. Also wir haben vor, jetzt ein bisschen was umzuveredeln, das heißt ehemaliger Merlot wird jetzt Welschriesling, ehemaliger Zweigelt wird Welschriesling, ehemaliger Merlot wird wieder Blaufränkisch. Also,
wie geht das? Das hört sich nach Zauberei an.
Es ist nicht so tragisch. Also,
Merlot wird Blaufränkisch. Magic.
Wie nennt man es bei euch? Pfropfen? Oder eh umveredeln?
Umveredeln ist okay. Das Gleiche. Ja.
Also im Prinzip bestehender Rebstock, da wird ein junges Auge genommen, also ein einjähriges Auge eigentlich, und wird das eigentlich so durch einen kleinen Schnitt mit einem Veredelungsmesser, das muss ein sehr geradliniger Schnitt sein, und das Edelreis wird genauso zugeschnitten und dann wird es so hineingedrückt, zugebunden, dass die Saftströme ineinander fließen und dann wächst das neue Auge an, in dem Fall dann die andere Sorte.
Ach krass, okay.
Ja, es funktioniert. Und irgendwann muss man dann oben das ganze grüne Zeug weg.
Ist
aber
eine heikle Geschichte, weil sehr häufig funktioniert es eben nicht.
Ja, ich habe es irgendwann einmal gemacht und habe eigentlich geschworen, es nicht wieder zu tun.
Ist auch von Rebsorte zu Rebsorte unterschiedlich. Also es ist relativ gar nicht so eine einfache Geschichte.
Ja, wirklich zu alte Rebstöcke, da wird es wahrscheinlich auch wieder schwierig, da überhaupt lebendige Bahnen zu finden. Aber wir haben damals vielleicht die falschen Leute gehabt, die das umveredelt haben, und es war nicht perfekt. Und ich habe gesagt, wenn wir es nochmal machen, einfach probieren wir es noch, dann machen wir es gescheit. Aber
dann
machen
wir es selber, gell? Wie der Chef.
Immer schön auf die anderen schieben. Ja. Aber es ist einfach schade, einen Rebstock, der so jetzt 20 Jahre und mitten im Saft ist, herauszunehmen. Und also wenn man die Möglichkeit hat und wenn es funktioniert, macht Umveredeln schon sehr viel Sinn.
Also man hat dann eine Rebe hier, Typ A, pfropft die mit Typ B und dann wächst da Typ B weiter raus.
Genau.
Das ist ja genau. Das klingt so noch Frankenstein-mäßig ein bisschen irgendwie.
Ja, ein bisschen Frankenstein, ne?
Aber krass, dass das
funktioniert. Ein bisschen simpler, aber ja. So, du bist so gesehen für mich oder aus meiner Sicht der wahrscheinlich talentierteste Blaufränkisch-Produzent Österreichs. Nicht nur der Beste, du bist nur zu jung, wenn er sagt, der Beste, aber es ist tatsächlich so. Ja. Was du die letzten 10 Jahre verändert hast im Betrieb, finde ich beachtlich, nämlich wirklich. Okay. Aber es ist ja auch so, dass irgendwie alles erneuert wurde. Also es ist wirklich eine Renaissance des Weinguts. Ich glaube, es wird sich jetzt auch irgendwie anders oder mit mehr Fokus drum gekümmert, seitdem du das Ruder übernommen hast.
Nicht, dass das vorher schlecht war, aber ich finde, das hat einen anderen Fokus. Ich habe das erste Mal im Weingut Wachter Wiesler gesessen, noch mit dem Herrn Wiesler.
Ja.
Und das war eine Erscheinung. Ich glaube, da war...
Werbung! Aber stopp! Heute mal Werbung in eigener Sache.
So schaut's aus. Ihr kennt uns ja ziemlich gut, aber wir wollen noch viel besser wissen, wer ihr eigentlich seid.
T&A wants to get to know you. Wir wollen wissen, wer uns hört, dass wir noch geileren Scheiß für euch machen können. Klingt das gut? Ich finde schon.
Ich finde es auch. Also wenn ich besser wissen würde, wer mir was Richtiges zum Trinken hinstellt, dann fände ich das richtig geil.
Ich würde sagen, klassische Win-Win-Situation. Deshalb geht mal direkt in die Shownotes, klickt da auf den Link. 5 Minuten von euch und wir können euch in den nächsten 100 Folgen was zurückgeben.
So schaut's aus. Also Link in den Shownotes anklicken und 5 Minuten die Umfrage ausfüllen.
Ich würde sagen, Deal. Dankeschön.
Knapp über 70 oder keine Ahnung. Also das war schon durchaus ein...
Das ist schon eine Zeit her, der ist 2012 verstorben. Da ist der Alter von 82. Ja,
es ist sicher also über 20 Jahre her. Ich war da mit der Schublattlergruppe. Ich bin ja leidenschaftlicher Schublattler. Ja,
habe ich letztens gesehen.
Shoutout an die Schublattlergruppe Neudau.
Willi hat mir ein Video auf WhatsApp geschickt, ich kann es bezeugen auf jeden Fall.
Und da waren natürlich auch also so ein paar Weinkenner, wie da immer dabei sind. Und dann haben wir gesagt, wir fahren mal auf eine Weinverkostung. Und dann sind wir da hingefahren und dann kommt der Herr Wiesler. Und hat mit uns im Kellerstöckel, wo jetzt die Ratschen steht, aber genau, früher ein alte altes Kellerstöckel.
Ja.
Der alte Wieslerkeller. Und da haben wir das ganze Sortiment durchprobiert. Und das war witzig, weil damals waren die Leute noch so eingestellt. Heute sind wir, ja, das muss 20, ein bisschen über 20 Jahre her sein. Heute sind wir alle schon auf der Meinung, dass man sagt, okay, von dort kommt Blaufränkisch, da sind Blaufränkisch die größten Weine. Damals war Blaufränkisch so die Basis. Und dann haben wir dann zum Schluss die Cuvée Julia probiert. Das war also deine Schwester, die Julia, die halt den ganzen Verkauf macht, mehr oder weniger. Genau, und dann ja. Gab es noch einen reinsortigen Cabernet Sauvignon und so weiter. Und das war dann alles so super. Und in der Mitte, wir saßen da auf so einem mächtigen Holztisch. In der Mitte stand ein Tonkrug, komplett verstaubt. Da waren auch schon Spinnweben und so drin. Und dann hat einer von der Gruppe gefragt, ob man da reinschütten darf. Und dann sagt der alte, sehr autoritäre Herr Wieler, naja, bui. Warum willst du den Wein wegschütten? Schmeckt er dann nicht?
Also das war strengstens verboten wegzuschütten.
Ja, ja,
das war mit Strafe verbunden. Entweder hat die Weinverkostung verlassen, tatsächlich, und man hat ein großes Glas auf einmal austrinken müssen. Also ich habe selbst einmal miterlebt, so eine Verkostung, und das war ein Massaker, mehr oder weniger.
Ja, und das war super, weil da waren so 2, 3 schon irgendwie, so, also die haben sich halt für Wein interessiert und mal so Weinkurse gemacht. Und dann fangen die mit so einem Vokabular an, mit ja, und der hatte so schokoladige Noten und so weiter. Und dann hat der alte Wiesler so, noch Schokolade zu das schmecken? Der Wein muss noch Wein schmecken und noch sonst gar nichts. Aber das war herrlich für mich damals. Weil das war so für mich auch das Entering in die Weinszene. Und dann mit so einem Mensch da sitzen, der dann wirklich so mit Herzblut und erfüllt über die Weine spricht, das war schon echt super, und aber so geerdet war irgendwie. Ne?
Ja, absolut.
Und jetzt geht es ja in eine ganz eigene Richtung. Du machst ja jetzt, wie gesagt, 80% Blaufränkisch, dann gab es jetzt auch wahnsinnig viel Einzellagen dazu. Also ich weiß gar nicht, wie viele Einzellagen hat der Eisenberg eigentlich?
Mhm. Da jetzt alle? Also vorab einmal danke für das Streuen der Rosen, also mit so einem großen Lob hätte ich jetzt gar nicht gerechnet. Danke, Willi. Nein, wir sind schon sehr motiviert und, also, wie so gesagt, 2010 im Prinzip aufs Weingut gekommen und zumindest auch da die Verantwortung übernommen. Mein Vater hat relativ früh mir alles übergeben, also jetzt nicht offiziell übergeben, aber zumindest die Verantwortung sowohl im Weingarten als auch im Keller als auch im Verkauf. Ich war davor diverse Praktikas, unter anderem so 2008, kurz nach der Schule und nach dem Bundesheer, das man in Österreich immer noch besuchen muss, glaube ich. Praktikum in Portugal bei Niport. Und das hat mir irgendwie so ein bisschen die Augen geöffnet, so viel Frische in den Wein zu bringen. Irgendwie war das für mich so Thema, das ist warmes Gebiet, wir sind ja cool Climate. Aber wenn ich dann durch die Weingärten dort gegangen bin, bei 40 Grad, Traubenproben sammeln und so weiter, habe ich mir das gar nicht vorstellen können, was draus wird. Und dann von der Frische, im Prinzip, war ich auch sehr begeistert. Da war in,
der Zeit zu Hause schon noch irgendwie, da habe ich das fast ein bisschen vermisst, ohne dass das jetzt irgendwie schlecht war. Das war einfach ein anderer Stil vom Wein, der in Österreich oder bei uns verfolgt worden ist. Und wir haben das da gleich verbunden, mal mit früherer Ernte, auch ganze Trauben mit zu vergären. Ich kann mich noch erinnern, aus Portugal sogar telefoniert mit dem Vater und sie ernten, das war Ernte auch zu Hause, sie ernten gerade den Pfarrweingarten. Ich habe gesagt, okay, probiert's ein bisschen ganze Trauben mit rein. Und der Vater ohne Wenn und ohne Aber, ohne Fragen, haben sie das mitgemacht. Also da damals auch sehr viel Vertrauen schon hineingesteckt. Und wir haben diese ganze, wir haben sicher sehr viel probiert, sind sehr kompromisslos einen Weg gegangen, ohne uns dass uns das eigentlich so bewusst war. Also das heißt, wir haben an sehr vielen Schrauben gedreht, weil irgendwas im Kopf gehabt haben, einfach, wir wollen Präzision, wir wollen Frische. Gleichzeitig war es irgendwie für uns so klar, wo die Richtung hingeht, ohne da jetzt auf den Endkonsumenten zu achten. Wir wollen es nicht wurscht, will ich nicht sagen, aber so, wir wollten machen, was wir glauben, das richtig ist. Und das war, wie gesagt, gar nicht so bewusst, was das eigentlich, wo die Reise, wie schnell es so eine Reise gehen kann. Ne?
Ja, ich glaube, wenn man zu viel an den Endkonsument denkt, ist immer schwierig irgendwie. Dann lässt man sich so.
Ja, es kommt auch immer auf die Strukturen des Betriebes an. Ich meine, also im Südburgenland generell, es gibt ja wahnsinnig viel Nebenerwerbswinzer, wenn man da ist, es stehen hier 5 Reihen mit einem kleinen Kellerstöckel. Kellerstöckel kannst du übrigens erklären in Curlys Weinwörterbuch, deshalb reden wir jetzt gar nicht weiter. Babrum. Ja.
Curly, Wein, das Wörterbuch. Kellerstöckel. Ein Kellerstöckel ist ein landwirtschaftlich genutztes Gebäude, das es vor allem im Südburgenland und in der angrenzenden Oststeiermark gibt. Kellerstöckel werden in sehr schräger Hanglage errichtet und die Keller reichen weit in den dahinterliegenden Hang hinein. Oha! Auf dem Keller gibt es ein nur einräumiges Stockwerk, das Stöckel, das als Aufenthalts- und Schlafraum für die Arbeiter im Weinberg diente. Der vordere Kellerteil wurde als Arbeits- und Pressraum verwendet, während der hintere Teil des Kellers der eigentliche Gär- und Lagerkeller war.
Dann... Und keiner hat dort wirklich große Flächen. Ich glaube, ihr seid mit 15 Hektar eines der größten Weingüter in der Gegend.
Mit Sicherheit, ja.
Also, und wenn man jetzt von 15 Hektar spricht, ist das in Deutschland oder im Vergleich mit dem Neusiedler See oder mit sonst irgendwas, ist das ein Mini-Weingut. Ne? Also, ja. Und das ist schon irgendwie witzig, aber ja, also ich finde es beeindruckend, was passiert ist. Natürlich hast du auch auf also nicht natürlich, aber ihr habt es auch umgestellt auf biodynamischen Weinbau?
Ja, biodynamisch, also nichts Offizielles. Wir nehmen uns einfach gewisse Sachen heraus, die wir für uns als sinnvoll empfinden, aber ist jetzt nicht irgendwie biodynamisch zertifiziert. Wir sind bio-organisch zertifiziert.
Ah, okay.
Das schon seit, also ersten Versuche waren eigentlich schon 2009, dann wirklich der ganze Betrieb 2012. Unterschrieben haben wir erst 2015, also die ersten 2018 ist eigentlich der erste offizielle Jahrgang, weil, muss ich jetzt sagen, wir waren so mitunter die Ersten im Südburgenland, die das probiert haben. Wie du richtig gesagt hast, das sind sehr viele kleine Betriebe, sehr klein strukturiert und irgendwie hat immer alles recht gut funktioniert im Südburgenland. Und
aber dann...
Nein, überhaupt nicht, aber es ist natürlich... ja, es hat irgendwie keiner so einen Riesendruck gehabt, weil die Flächen nie groß waren, um zu verkaufen. Und somit hat man einfach auf gewisse, vielleicht schlendert sich dann irgendwann mal ein bisschen so eine Gelassenheit ein, die man ja sicher von uns Südburgenländern irgendwo kennt.
Ja, wie es immer ist, wenn es einem zu gut geht, nicht?
Nicht zu gut geht, ist jetzt vielleicht übertrieben, aber es ist... Es
nicht
geht
so viel Konkurrenz halt auch.
Genau, und gegeneinander, das sind wirklich Freundschaften. Weil ich glaube, du kannst das bezeugen, so die Crowd oder die Winzer im Südburgenland im Großen und Ganzen, alle sehr gut miteinander vernetzt und
der Willi grinst.
Na, ist gut. Jetzt habe ich, glaube ich, einen Faden verloren, wo ich eigentlich hin wollte.
Lass dich alle gut verstehen.
Ja, das sowieso. Aber genau, wir waren eigentlich, ich habe gesagt, irgendwas muss sich ändern. Wir sind in die Weingärten gegangen und das war doch irgendwie, ich habe ein bisschen das Leben hat mir eigentlich gefehlt. Und mein Vater, Wir haben dort eigentlich eine biodynamische Schule gemacht mit Andrew Laurent. Es sind sehr viele durch diese Schule gegangen, das war 2012. Und das war auch wichtig für mich, dass man das auch gemeinsam hat. Nicht, dass ich jetzt der Junge bin, Verrückte, der das machen will und dann immer Streitereien zu Hause gibt. Das war so nie, wäre schwierig gewesen wahrscheinlich. Und somit habe ich einen Vater ins Boot geholt und wir haben das eigentlich gemeinsam durchgezogen mit sehr viel Konsequenz. Und es hat sicher auch Zeiten gegeben, muss ich ganz ehrlich sagen, wo ich irgendwie dran fast verzweifelt hätte, weil man nervös ist, weil man doch niederschlagstechnisch und so weiter relativ viel auch mitunter hat. Und wenn man das so einer der ersten ist in der Region, die das probieren, gewisse, wen fragst oder wen kann man fragen?
Ja, und du schaust in die Weingärten und alles ist voll mit Pera und du weißt nicht, was zum Tun ist, oder? Und
ja, so beim schlimm, Nachbarn schaut alles super aus. So schlimm war es Gott sei Dank nie.
Okay. Was aber ist Peru?
Das kannst du auch in Curlys Weinwörterbuch erklären.
Peronospora. Oh.
Wie nochmal?
Peronospora ist eine Pilzkrankheit.
Okay, let's go. Curly, Wein, das Wörterbuch. Peronospora. Peronospora wird auch falscher Mehltau genannt und ist die im ökologischen Weinbau am schwierigsten zu bekämpfende Pilzkrankheit. Oha. Die größte Gefahr durch den Pilz besteht in dem Befall junger Beeren sowie der Stiele. Alle europäischen Sorten sind anfällig und besitzen keine oder nur sehr geringe Abwehrkraft gegen diesen Pilz. Oha. Was man dagegen tun kann? Laubschnitt, der viel Luft an die Beeren lässt, sodass sie nach Regen trocknen können. Einen gesunden Boden erhalten, auf dem natürliche Gegenspieler des falschen Mehltaus leben. Natürlich gibt es auch Pflanzenschutz und Pflanzenstärkungsmittel, im ökologischen Weinbau hauptsächlich Kupferpräparate, von denen man jedoch nur 3 Kilogramm pro Hektar und Jahr benutzen darf. Und es gibt noch die Piwis, pilzwiderstandsfähige Rebsorten. Aber über die reden wir ein anderes Mal.
Aber wie gesagt, es war irgendwie trotzdem nur ein logisches Schritt, und den wir gehen wollten und wir auch konsequent dann irgendwie gegangen sind. Und ja, also mit kann man sich jetzt gar nicht vorstellen, irgendwie anders zu arbeiten. Das ist so logisch mittlerweile. Aber es war doch irgendwie nicht immer, also es waren schon schlaflose Nächte mit dabei, wenn es wieder regnet und so weiter und so fort. Und dann kommt der Hagel. Gut, Hagel hat jetzt nichts mit Bier oder nicht zu tun, aber trotzdem so gewisse Dämpfer, die man ab und zu schon gekriegt hat, da muss man einfach gemeinsam durchstehen als Familie oder mit Freunden. Und das hat bis jetzt sehr, sehr gut funktioniert, Gott sei Dank.
Ja. Wenn man an deinen Weinstil glaubt, und es gibt jetzt Gott sei Dank was zum Trinken, dass wir den Wein beschreiben können. Wir trinken jetzt gerade einen natürlich Blaufränkisch 2017 Eisenberg DAC Reserve aus der Ried Seybritz.
Genau.
Ist eine spektakuläre Lage oder nicht? Hatten wir schon mal mit dem Franz Weninger, by the way.
Tatsächlich?
Okay. Ja.
Seybritz.
Stimmt.
Da war doch was. Seybritz ist mit Sicherheit eine der spektakulärsten Lagen bei uns am Eisenberg. Eisenberg an und für sich geprägt von Grünschieferböden. Das ist ein Uraltböden, der im Prinzip älter ist als die Alpen. Es gibt dann 5 Fleckerl, so, das nennt sich geologische Fenster in Österreich, aber wir sind der einzige Bereich, also im Südburgenland, wo auch Wein drauf steht, also gepflanzt ist. Und Seybritz ist einer der steilsten Lagen im Südburgenland oder im Burgenland. Ist eine Südlage aus Richtung Südost, direkt an der ungarischen Grenze. Und da haben wir ganz, ganz wenig Oberboden, so also dann schon Lehm mit Humus, und darunter noch einen halben, dreiviertel Meter ist wirklich also so plattriges Schiefergestein. Ja. Eisenberg auch, der Name kommt ja nicht von umsonst, also ist sehr viel Eisen im Boden, und das sieht man sehr gut, wenn so die Steine an die Oberfläche kommen und mit Luft und Wasser in Kontakt gehen, dass das dann so richtig rostig wird.
Wie steil kann ich mir das vorstellen?
Willi?
Also das ist Teil, du kennst ja, also bist ja alter Kabi-Trinker.
Ja, in der Mosel war ich schon mal.
Und das ist teilweise schon, also es ist nicht terrassiert wie an der Mosel, aber teilweise so ein Seybritz, das ist schon so steil wie ein steiler Hang an der Mosel in etwa. Krass. Also ich kann das jetzt nicht im prozentuellen Gefälle sagen, das kannst du wahrscheinlich besser. Aber es reicht dazu, dass jedes Jahr einmal irgendein Traktor umfällt.
Ja, letztes Jahr war ich's.
Echt?
Ja, das war irgendwie, ja, einmal nicht aufpasst und so weiter. Man muss schon immer sehr vorsichtig sein. Aber es ist massiv steil und ich habe jetzt vorgenommen, also wir haben
Es ist nicht hoch. Ich glaube, die höchste Erhebung ist der Geschriebenstein mit heißen, der ist irgendwann mit 880 Metern und ihr seid so 500 Meter.
415.
So knappe genau. 500 oder ein bisschen
ja,
unter 500.
415, ja.
Man braucht dann einen speziellen Traktor oder kannst du einfach mit dem kleinen?
Nein, es gibt spezielle so Steillagen. Aber die funktionieren sehr gut, wenn man gerade bergauf fährt. Aber wenn man
das unten umdrehen Hobby, möchte. Das ist das größte Hobby eines Weinbauern, das Traktor aussuchen. Muss natürlich Fendt oder Deutz sein. Mit Vollkabine, Klimaanlage, das neueste Gespiel drin.
Ach, Klimaanlage ist geil.
Weißt du, uns am liebsten die Südburgenland der Traktor fahren.
Also ich nicht.
Da werden auch immer regelmäßig Führerscheine abgenommen ohne Ende, nicht?
Wirklich? Naja.
Echt? Naja, klar.
Beim Traktorfahrer schaut man schon
drüber. Also, du fährst natürlich mit dem Traktor ins Wirtshaus, weil da glaubt jeder, du kommst vom Arbeiten, vom Weingarten. Da glaubt ja keiner, dass du betrunken bist. Dabei fahren die alle mit dem Traktor die ganze Zeit.
Da halten sie dich normal nicht auf.
Also wir waren beim Seibritz.
Ja, nein, es ist schon eine sehr, sehr spezielle Lage. Wir haben sehr kleine verschiedene kleine Parzellen am Berg also, und der Wein ist im Prinzip aus den ältesten Rebstöcken, die wir am Berg haben. Also alles, was bei uns im Prinzip Einzellage ist, sind alte Rebstöcke und die sind für uns gut. Alte Rebstöcke sind um die 50 Jahre und mehr. Und für diesen Wein haben wir jetzt drei Weingärten eben, einen Südost, also das ist ein bisschen kühlere Teil, eine reine Südlage, so der wärmste, die wärmste Parzelle und dann so oben am Rücken vom Berg, so ein Plateau, ist eigentlich so die späteste Lage, weil dort immer am meisten Wind dazu kommt. Und ja, das ist schon so ein... Wir stecken da schon viel, viel Handarbeit, generell in all unsere Weine, aber das sind zum Beispiel drei Weingärten, die wir nur mit der Hand bewirtschaften, weil ich es einfach nicht mehr schaffe, dort auf den Traktor zu steigen. Und ich habe gesagt, nein, das ist mir einfach gar nicht wert, weil ich habe Glück gehabt, das ist jetzt wirklich nichts passiert, außer ein Riesenschaden am Traktor. Aber ich habe gesagt, nein, das steht nicht dafür. Ja, umkippt, Gott sei Dank, jetzt nicht, aber was der Motor ist gleich hin und so weiter, weil Öl gesaugt wird und hin und her. Und man hat natürlich einen Schock. Also, ja, und irgendwie habe ich solche Anzeichen gemerkt. Natürlich im Nachhinein bildet man sich's ein, aber irgendwas beim Traktor war und dann habe ich mir gedacht, okay, was ist denn da los? Und dann war noch irgendwas. Und das Lustigste, also so lustig, ich bin oben am Berg gestanden. Und der Vater ruft mir an und sagt, Christoph, wir haben gerade Pflanzenschutz gemacht, wo bist du? Komm doch nach der Tschützen, ich habe die Spritze umgeworfen. Und ich sage, okay, ich bin gerade ganz oben am Eisenberg, aber ich komme schon. 5 Minuten später habe ich angerufen, Papa, ich kann nicht kommen, ich habe einen Traktor umgehauen.
Das ist kein Scherz. Mit zwei Spezialisten am Werk. Ja, Gott sei Dank ist nichts passiert. Herr. Du, jetzt werden sich viele Zuhörer denken, wir reden die ganze Zeit hier von hochqualitativen Wein und von dazugehöriger Handarbeit und wir reden die ganze Zeit nur vom Traktor fahren. Das ist auch geil. Kannst du das kurz erklären, warum das so ist? Es ist natürlich eine Geldsache, oder? So viel Personal hast du noch.
Naja, nein, tatsächlich. Wir machen, also ich glaube, wir haben schon sehr intensive Arbeitskosten, so Handarbeit am Weingarten. Also wir machen da schon sehr, sehr penibelgenaue Laubarbeit und so weiter. Aber natürlich, man braucht Traktoren. Also ganz
ohne. Ja, man muss sich da, glaube ich, auch ein bisschen freimachen von der Romantik, dass immer alles so schön ausschaut und dass jeder mit der Hand um und zupft. Aber so Pflanzenschutz und so macht man einfach mit einem Traktor. Außer es ist alles terrassiert und es geht nicht.
Genau, also so romantisch, wie es oft kommuniziert, wie ist es dann auch nicht immer.
Ja. Romantisch ist das Südburgenland auf jeden Fall, wenn man dort Urlaub machen will, weil wenn man dort irgendeinen Hotelier fragt, also wenn man oder Besitzer einer Pension ums WLAN, wird da so erklärt, ja, einen Fernseher haben wir eh. Also es ist alles so ein bisschen back to the 70s dort.
Was aber warum warst du das letzte Mal bei uns?
Naja, es ist ja wirklich so.
Was es hat aber sich super, einiges getan.
Was aber super entschleunigt. Nein, ich sag nur, also zum Entschleunigen ist das wahrscheinlich die schönste Region überhaupt so.
Ja.
Wie schmeckt der Wein? Wir kosten ja seit einiger Zeit immer aus zwei Gläsern, weil der Joachim Christ uns netterweise auch Josephinenhütte-Gläser hier gelassen hat.
Ah, geil.
Jetzt haben wir natürlich immer den direkten Vergleich zwischen Zalto und Josephinenhütte.
Ich dachte, da
beide
sie vergessen.
Kein Geld zahlen, dürfen wir jetzt auch ehrlich sein. Immer gut.
Ich bin leer.
Du bist leer schon wieder.
Ja, aber was ich noch fragen muss zu dem wunderschönen Etikett.
Ja.
Wieso habt ihr so einen geilen Hund als König auf dem Etikett feier ich auf.
Das ist der Haushund.
Geil.
Das ist Tony, ja. Und für die, die es nicht wissen, also ein Wachtel und ein Wiesel am Etikett.
Mega geil.
Namen. Also mit Wachter Wiesler. Feier ich. Also habe ich auch schon alles gehört. Von Rebhund bis zu, keine Ahnung, und dann Marder. Aber es ist ein Wachtel und ein Wiesel. Geil. Und unser Hund.
Geil. Wie heißt der?
Stony.
Stony, ja, perfekt. Happy 420.
Passt zu dir, Alter. Stoner.
Ja.
Zu Luigi. Die können wir mal zusammenlassen. Der Weinstil bei dir. Viele sagen immer, das ist zu karg, das ist zu strukturiert. Ich verstehe es tatsächlich, dass das viele sagen. Ich finde ja, Wein muss immer ein bisschen wehtun. Das sage ich ja immer. Das fällt bei deinen sehr leicht. Ich finde super, dass du heute einen Barolo mitgenommen hast von Bartolo Mascarello, einer meiner Lieblingsproduzenten im Piemont. Die Weine sind ähnlich, die brauchen wahnsinnig viel Zeit, die haben immer super viel Struktur, immer großes gebrauchtes Holz, also in dem Fall ein Piemont Slavonische Eiche. Du arbeitest auch nur mehr mit großen und gebrauchten Holz, glaube ich. Ja.
Relativ früh, seit 2010, ausschließlich Großfässer, das heißt Großfässer nicht einmal nur 500er, sondern tatsächlich 600 Fässer bis 3000 Liter.
3000 Liter?
Nein, das ist nicht so groß. Nein, das ist eigentlich. Naja, für unsere Verhältnisse ist es jetzt groß, aber es, ja, das größte Fass, in dem ich gestanden bin, war in Porto oder im Dorotal. Das ist, glaube ich, 100.000 Liter gehabt.
Nein, nicht
einmal. Also, das war irre.
Hä, wie groß ist das? Wie die Arche Noah, Alter. Wie groß ist das?
Irgendwo gibt es noch ein Foto von mir mit dem Fass.
100 Tonnen, Alter. Wie
der? Ja, da gibt es noch ein größeres. Das ist. Ich war mal in der Genossenschaft in Südafrika bei KWV in Franschhoek. Das ist einer der größten Genossenschaften der Welt. Und die haben dort auch Fässer aus Mammutbäumen. Die fassen auch so 100, 150.000 Liter.
The fuck,
Alter. Also Tanks kennt man ja aus klassischen Genossenschaften. Das ist eh klar, 100.000.
Das ist ja nicht so spektakulär wie so.
Stell dir mal vor, da einen Zentimeter runtertrinken. Wie viel das ist. Wow. Alle Mathematiker setzen sich jetzt hin und berechnen das so vor.
Stell dir vor, du schwimmst.
Und Zentimeter umdrängen, so ein Fass,
das
ist
schon erzählt. Das ist schon echt wild.
Aber, also ich finde jetzt, im kurz über den Wein, war 17 das erste Jahrgang vom Cybrid?
Cybrid 17 war erstmalig so eigene Lage, ja.
Ist jetzt in dem Bordeaux-Glas, ich glaube, das ist das Bordeaux-Glas von Josefinenhütter, finden ihr ein bisschen fruchtiger.
Ich find's
im Zalto Universal ist er ein bisschen würziger, ein bisschen, es kommt die Säure auch ein bisschen mehr hervor. Also was ist schon ein Wein, der immer noch Zeit braucht. Ne? Die Struktur ist
also
wahnsinnig, das ist wahnsinnig lang, mega viel Tannin, die Säure ist sehr hoch. Er hat wenig Opulenz, Gott sei Dank, so, aber unglaubliche Länge. Ne? Das, was hat denn Alkohol? Maximal 13, schätze ich.
13. Ja. Also, ja, Willi, wie du richtig gesagt hast, unsere Weine, also wir geben es ausschließlich großes Holz, versuchen wenig zu extrahieren, versuchen, so gut es geht, die Weine einfach mit wenig zu bewegen, aber dafür mehr Zeit zu geben im Fass. Der Wein atmet ja durchs Fass und wir haben schon selber gesehen, auch in den Anfangsjahren, wo ich das übernommen habe, dass das dann, wenn man es zu früh füllt und am Markt bringt, doch irgendwo dann sehr ruppig ist und auch dem Konsumenten gar nicht gefällt. Mittlerweile sind wir schon so weit, dass man sagt, okay, wir müssen oder wir wollen länger selbst im Fass bleiben und dann auch auf der Flasche und später das in den Verkauf bringen. Also der Wein kommt jetzt frühestens 3 Jahre nach der Ernte in den Verkauf, weil wir einfach sagen, okay, das tut dem Wein so gut, ein bisschen Zeit. Und das ist jetzt 17, aktuell im Verkauf ist jetzt 18. Aber wie du sagst, es braucht absolut jetzt auch noch Zeit, oder? Zumindest das entwickelt sich noch sehr, sehr viel weiter. Aber ja.
Also wie viele Flaschen gibt es für so einen Wein?
Um
ein kleines Dings zu bekommen?
2800.
Okay.
Ja.
Na, bei 3000 Flaschen
ist ein Einzellager. Flaschen in
der Regel, ja. Wie weiß ich jetzt, müsste man den Wein jetzt, wenn man genug Zeit hätte, vorher.
Ja, am besten
dekantieren, ja, oder? Theoretisch schon, weil ich war ja gerade im Urlaub im Lago di Como und an einem Tag hat unser Airbnb-Host uns so eingeladen zum Essen. Ich habe so eine Flasche Wein mitgebracht. Valpolicella.
Valpolicella,
ja.
Und Lalo. Du hast gefragt, ob man dann dekorieren könnte.
Nee. Und ich dachte so, voll geil, weil der war irgendwie von 2017, war auch richtig nice. Und er so, ja, schon geil, aber den hättest du schon dekorieren können davor. Und ich so, oh, fuck, Noob-Style, Alter. Ja, dekantieren halt, Digga. Und dann war ich so, fuck, ja, wie, woher weiß ich das denn, so, ob man den Wein jetzt dekantieren muss oder nicht? Willi anrufen, ja, aber wenn die nicht abnimmt, was mache ich dann?
Naja, ich sage mal, große Rotweine, die so jung sind wie der, im Zweifelsfall immer dick. Also öffnen, verkosten und dann solltest du schmecken, ob der Luft braucht oder nicht. Meistens ja, also gerade aus solchen Jahrgängen auch, so 17 war kompaktes, ja, warmes, war 17, oder ja. Warmes Jahr. Mhm. In dem Gebiet halt, aber ja, also Luft schadet da nie. Also wenn Luft so einem Wein schadet, in der Qualitäts- oder Preiskategorie, dann hat der Wein ein Problem. Ne? Also,
ja. Dann halt eine Karaffe einfach reingeben und über Nacht stehen lassen. Bis
ja, solange es geht halt. Also wenn du im Lokal sitzt, wird über Nacht schwierig. Ne?
Das stimmt. Kommt drauf an.
Aber, ja. Aber bestenfalls, ja, dekantierst du einen Wein. Ja. Ja. Okay, beziehungsweise kannst du ihn auch sturzbelüften. Ich gerne sagen. Einfach umdrehen, weil der braucht Luft. Ne? Ja. Also der auch.
Was heißt umdrehen?
Ja, einfach reinstürzen in die Karaffe.
Ah. Hm. Oder so richtig. Eine CO2-Patrone reinballern für die Sahne.
Ja, du kannst ihn natürlich auch wie heißt das Ding zum Kochen? Du kannst ihn in einen Thermomix geben auch. Das macht der Shelly auch sehr gern. Weil da ordentlich durchrühren. Ja, ist lustig, ja. Okay, nein, würde ich jetzt nicht machen, aber sowas braucht Luft. Okay, ja. Ich finde den Wein hervorragend, by the way. Also das Baufränkisch, wie ich ihn mir vorstelle. So, gibt ja zwei große Kategorien, haben wir schon öfter darüber geredet. Blaufränkisch vom Schiefer, Blaufränkisch vom Kalk. Das ist großer Schiefer-Blaufränkisch. Ich bevorzuge das auch immer ein bisschen. Und es hat schon, also das kann man sich jetzt einbilden, aber dieses Eisenhaltige, ich habe oft das Gefühl, das merkt man schon. Mhm. Bei Schiefer und so, das leicht Blutige. Ja, ne? Das hat immer so
was. Du hast ein bisschen was Fleischiges.
Und es hat super viel Würze, Flieder.
Ja. Also wir gehen da schon immer wirklich auf Textur, also so vordergründige Nadel oder so interessieren uns sehr wenig oder irgendwelche Frucht im Generellen, also wir schauen schon Gaumenlänge.
Ja.
Das muss, also ich selbst sogar, es muss auch fast ein bisschen wehtun. Mhm. Und ich liebe solche Weine, die ein bisschen fordern, die einfach den Gaumen elektrisieren, frisch machen. Ich sage immer, das muss auch so tänzeln.
Das ist es eben, frisch machen, weil du hast so viele Weine, mir ärgert es immer, wenn Leute so super kräftige Weine bestellen, weil sie irgendwie herzeigen wollen, wie geil das sie sind oder keine Ahnung. Ja. Du trinkst ein Glasl und bist pappsatt. Ja. Und es geht ja darum, die Flaschen, also die ist dreiviertel leer. Wir reden jetzt 10 Minuten drüber und haben zu dritt die Flaschen mehr oder weniger weggehauen. Und
ist nein, großartig. Da ist noch richtig viel drin.
Und das ist schon, ja. Ist für mich immer ein Qualitätsmerkmal, nicht? Voll. Umso schneller das weg ist, desto besser ist der Stoff.
Der Großvater hat immer gesagt, wenn die Hand von selber zum Glasl geht, weißt du, dass ein guter Wein ist. Also wenn die Hand vom selbst zu Glas geht, weißt du, das ist ein guter Wein. Ne? Und das ist ja tatsächlich so. Und also ich merke es bei mir selber und früher, du hast mal in irgendeinem Podcast drüber geredet, man hat früher auch ganz andere Weine getrunken oder ganz andere Idole, ich als Winzer gehabt. Die Weine würde ich jetzt teilweise nicht einmal mehr anschauen, weil es mir einfach gar nicht fasziniert mehr. Und da entwickelt man sich halt dann so schnell weiter und wird dann irgendwie schon sehr pingelig und genau. Und der Gaumen entwickelt sich halt einfach.
Ja, mit Sicherheit. Voll. Ich meine, man erzieht den ja selber irgendwie, wenn man halt die ganze Zeit nur noch den Top-Shit trinkt. Es ist schwierig irgendwie, dann noch wieder zurückzugehen zu den Anfängen, stelle ich mir vor. Aber es gibt doch bestimmt auch Weine, die ihr früher schon nice fandet, die ihr immer noch trinkt, oder? So ein, zwei Classics von früher gibt es bestimmt noch, die ihr immer noch geil findet, oder?
Ja, ich entdecke mich jetzt immer öfter, dass ich wieder zu Bordeaux greife. Mhm. War jetzt Ostern vor kurzem und da habe ich mir Wein bestellt, weil ich war an der Nordsee.
Mhm. Ja, stimmt.
Und die kamen natürlich nicht an. Und dann hatte ich total Schiss, dass ich jetzt Osterfest ohne Weine und dann lief ich dort so ein kleines Dorf oder kleines Städtchen Norden. Das heißt Norden und ist ja, im Norden. So. Und dann lief ich da zum Weinkontor und wirklich größte Shoutouts, das war richtig gut sortiert. Ich habe mich so gefreut wie ein kleines Kind. Bin dann natürlich gemeinsam mit Lou komplett eskaliert beim Einkauf dort. Und dann habe ich einen 2.8er Comtesse de Lalonde mir geholt. Und 2.8 ist eigentlich ein super Jahrgang in Bordeaux. Also das jung, trinkbar und so weiter. Ja. Für sage und also für unter 200 Euro, was ja auch relativ günstig ist für die Flaschen. Und die hat so viel Spaß gemacht. Das war super.
Warst du noch am ersten Mal, den wir gemeinsam getrunken haben?
Nein, weißt du denn noch?
1990.
Pichon Comtesse?
Ja. Wirklich? Ja, ja, aber dass du nicht mehr warst, das glaube ich fast.
Okay, du hast. War es ein klassischer Südbullenland-Zustand bei mir, oder was?
Kannst du dich noch erinnern, wie wir uns kennengelernt haben?
Nein, weiß ich nicht mehr.
Soll ich es kurz erzählen, die Geschichte?
Ja, bitte.
Das ist nämlich tatsächlich witzig.
Geschichten sind immer lustig.
Du hast ja damals mit einem Freund gemeinsam bei einer großen Handelsfirma in Österreich gearbeitet und ich war irgendwie so ein junger Bursch. Das dürfte irgendwo gewesen sein, 2007, 2008. Und ich war jetzt bei einem Winzerkollegen, der damals dort vertreten war, und der ruft mich an und sagt: Wo bist du denn? Ich bin mit den zwei wichtigsten Leuten von der Firma bei euch. Komm vorbei. Und ich, okay, da muss ich hin. Aber späte Stunde, ich mache die Tür auf. Willi, schlafend am Tisch. Und der Kollege hat neben die große Welt gesungen. Und also, ich bin dann trotzdem in den Keller runter und habe von meinem Onkel eine Flasche 1990 heraufgeholt. Und aber schade, dass du das nicht mehr weißt.
Na, da wird er sich gefreut haben. Naja, gut, wenn ich geschlafen habe, haben wir uns ja nicht wirklich kennen.
Ja, stimmt.
Nein, wir kennen uns schon lange auf jeden Fall. Finde ich super. Hörst jetzt noch kurz, ist Cyberitz jetzt eine neue Lieblingslage? Schwierig, oder?
Schwierig.
Welche Lagen hast du jetzt? Cyberitz, Hummergram, wird das noch extra ausgebaut jetzt, Hummergram? Also
Hummergram ist bei uns Ortswein, okay. Eisenberg. Also wir haben die Lagen in der Schützen, ist Ried-Weinberg, direkt die Südlage, wo unser Keller ist, die Ried-Ratschen, die gegenüberliegende Hanglage, und am Eisenberg Reiburg, am Fuße vom Berg, und Cyberitz als Einzellagen. Und alles andere haben wir so noch nicht als Einzellagen definiert für uns. Das ist bei uns Ortswein. Charakteristik.
Mhm. Ja. Okay, ja. Und wenn wir jetzt von Deutschschützen und Eisenberg, Deutschschützen, so wie ich das immer kenne, ist nicht ganz so schieferhaltig, ein bisschen genau. Mehr Lehm.
Genau.
Und also auch immer so ein bisschen early accessible, ne? Also immer
eher der accessible.
Naja, wenn es jetzt, naja, den 2017er
jetzt. Kein WLAN, aber early accessible.
Naja, wenn du jetzt den 2017er Cyberitz jetzt hast, ne, da weißt, in 3 bis 4 Jahren wird er wahrscheinlich besser schmecken als jetzt gerade, weil jetzt, wieso schon, also ich finde ihn jetzt auch super, aber mancher Autonormalverbraucher oder wie die Sophie Passmann so schon gesagt hat, jetzt in der Bar Zivilist. Zivilist. Manche Zivilisten werden das nicht so verstehen. Okay. Und dann ist oft der Deutschschützner, der hat oft ein bisschen mehr Hüfte, nicht?
Tatsächlich.
Der wirkt also ein bisschen saftiger, der ist ein bisschen früher trinkbar, ganz einfach. Ne?
Also der hat ein bisschen mehr Schmalz
im ja, Prinzip. Genau. Ne? Was ja nicht schlecht ist oft.
Ah, ich verstehe.
Aber jetzt, wie du richtig sagst, also ich würde es jetzt gut. Also mit Sicherheit immer ein bisschen so jahrgangsunterschiedlich, aber so die Deutschschützener Lagen sind immer ein bisschen zugänglicher von Anfang an. Und ja, aber dass es jetzt eine Lieblingslage von mir gibt, ist es tatsächlich nicht. Also es ist stimmungsabhängig und, keine Ahnung, tagesabhängig.
Mhm. Ja. Da, wo der Traktor besser fährt, da wo er nicht runterfällt.
Da ist der Schützen tatsächlich ein wenig einfacher als der Eisenberg.
So, jetzt kommen wir zu lustigen Vergangenheitsprojekten. Bevor du daheim, wann warst du in Portugal? Warst du sonst noch irgendwo?
Ich war in Südafrika. Ich wollte eigentlich
schau, das wusste ich
bei Lamassuk, also damals bei Craig Hawkins.
Paul Kretzel und Craig Hawkins.
Genau, das waren damals die Anfangsjahre. Und wie heißt
die Carla?
Die Carla
Kretzel. Carla, genau, Carla Kretzel, genau, ist die Frau von Craig Hawkins.
Genau, ja.
Ja, ich kenne Lamassuk, weil wir haben das viel
verkauft. Ah, und der Peter noch.
Naja, oder? Entschuldigung, ich bin Sommelier. Ich mache das beruflich, tut mir leid. Sorry. Das ist ein Österreicher, der ist nach Südafrika ausgewandert, hat genau, unten ja. Wahrscheinlich eins der,
sehr früh.
Zu der Zeit eines der mit Sicherheit coolsten Weingüter da unten gemacht. Nice. Hat viel Syrah, Grenache ausgebaut, wenn man nicht alles täuscht. Und sein Schwiegersohn, Craig Hawkins wiederum, hat ein Weinprojekt damals erfunden oder in die Welt gesetzt, das sich Testalonga nannte. Und ich glaube, das war nach dem Vorbild von dem italienischen Weingut Testalonga, der immer so 1 bis 2 Fässer und einen Haufen Olivenöl produziert. Auf jeden Fall hat er auch viel in Österreich gearbeitet und so weiter. Und Paul Kretzel genau, halt aus Österreich. Aber ich wusste nur, dass du dort warst.
2010, Ernte. Damals hatte er gerade sein Projekt.
Leider gibt es das Weingut nicht mehr, weil eine ganz böse Firma, unter anderem mit dem Chairman Franz Beckenbauer,
echt?
Das aufgekauft hat. Und der Shelley hat mir jetzt tatsächlich zum Geburtstag eine Flasche von dem neuen Weingut gekauft, weil ich immer sage, ich bin in der Bar der Libero, weil ich habe früher Fußball gespielt, war immer Libero natürlich. Von hinten, was der Ausputzer.
Links hinten oder rechts hinten?
Ja, Libero ist immer damit.
Also stimmt. Also,
stimmt. Ich war nämlich immer links hinten.
Du spielst wirklich, du spielst im Burgenland.
Ich habe nie Fußball spielen können.
Und, letzter Mal.
Und der Wein heißt ja jetzt irgendwie Libero Nummer 7 oder Libero Nummer 6 oder so. Aber die haben das unfairerweise aufgekauft und machen jetzt einen richtigen Scheiß draus.
Das ist das Franz Beckenbauer Wein.
Ja.
Ich habe das seitdem nie getrunken.
Richtige Drecksfirma. Aber, und die Jungs, nein, muss man leider sagen, also ist Wein, der die Welt nicht verdient hat, ganz klar. Also okay. Ich würde jetzt eine absolute Nicht-Kaufempfehlung aussprechen auf dem Weg. Aber die Jungs und Carla, die sind dann weiter rein ins Swartland. Ja, und genau. Die machen jetzt, also aber die machen nur mehr Testolonga jetzt, glaube ich, oder?
Ja, genau, ja. Die haben sich irgendwo anders Weingut gekauft dann und machen nur mehr das, genau, ja.
Aber wie lange warst du da?
2 Monate während der Ernte.
Okay.
Ja, also ganz chillig. Ich bin von Portugal gekommen, also kurz davor in Portugal. Und dort war schon stressig. Also was heißt stressig? Es war wunderbar zu arbeiten dort, aber wirklich von früh bis spät. Und dann kurz darauf die nächste Ernte, Südafrika. Und ich bin da gekommen, passt, wieder Vollgas hackeln. Ja, da war mal ein Brei, so eine kleine Grillerei, am Pool gelegen. Ich sage, okay, sag jetzt auch.
So, war das so schlecht. So wird dir Wein gemacht. Schön mit Barbecue, okay. Ja. Und wie lange in Portugal?
Da war ich also von August bis November oder so, also 3 Monate circa, ja.
Okay. Aber, und da warst du bei Nieuport.
Genau.
Und dann bist du heimgekommen und hast feine Töne versucht zu... Also das hat dich schon irgendwie geprägt, oder?
Mit
also
die, Sicherheit, ja.
Das frühere Lesen, das nicht mehr so krass Maische unterstoßen und so weiter. Also einfach feinere Weine.
Ja, absolut. Also ich bin heimgekommen aus Portugal. Also beziehungsweise vorher was kurz erläutert, was ich dort gesehen habe. Und das hat mich einfach so fasziniert. Einfach diese Lebendigkeit, die man aus so einem doch heißen Gebiet raus kitzeln kann. Und habe das eigentlich der ersten Minute, wie ich zu Hause war, umgesetzt oder probiert umzusetzen. Da hat der Willi schon richtig gesagt, frühere Ernte, weniger mazerieren, das heißt weniger niederdrücken, weniger pumpen und so weiter. Und das hat sich dann irgendwie so schnell herauskristallisiert, dass das doch sehr, sehr unseren Weinen auch sehr, sehr gut tut. Und was man davor halt in der Schule irgendwie gelernt hat, ist komplett das Gegenteil. Ne? Also man muss schon irgendwie alles hinterfragen, wenn man auch wenn man nach Hause kommt, warum wird das ja so gemacht? Ne? Nur weil es jetzt da immer schon so gemacht worden ist, das ist einfach fad. Das ist und man muss sich da drüber trauen, probieren. Und wie gesagt, ich habe das Glück gehabt, dass meine Eltern da sehr, sehr, also sofort damit einverstanden waren. Und natürlich, dass auch das Resultat irgendwo passt hat. Ne? Wenn das natürlich irgendwie komplett schwieriger Scheiß geworden wäre, hätte es anders ausgesehen, wenn es finanziell ganz in eine andere Richtung gegangen wäre, wenn man gar mehr nichts verkauft. Hätte der Vater sich auch irgendwann auf die Notbremse gedrückt, aber das war Gott sei Dank nicht der Fall.
War gut.
Ja. Und der Wein war so mein erstes Projekt. Das ist.
Also das heißt tatsächlich Feine Töne, Jahrgang Feine Töne. 2008.
Genau. Also der Dirk hat mich damals, also von Nieuport, seitdem, mit dem verstehe ich eigentlich seitdem sehr gut und es hat sich eine Freundschaft entwickelt. Und ich habe gesagt, mach was Eigenes neben Wachter Wiesler in deinem Weingut, so ein kleines Projekt. Und irgendwann habe ich gesagt, okay Papa, wie schaut's aus? Kann ich den Wein jetzt da? Das ist eine Lage vom Eisenberg. Willi, du kennst die Lage sehr gut. Mhm. Also Fasching. Ist ein Weingarten, der auch 50 Jahre alt ist. Und das war so der erste Teil, den ich komplett unter meinen Fittichen machen habe dürfen. Ja, sehr, sehr
wahrscheinlich die beste Lage des Eisenbergs.
Fasching. Aber hat es auch irgendeinen musikalischen Background mit feinen Tönen oder einfach geschmacklich die feinen Töne?
Im Prinzip schon eher geschmacklicher Richtung hin. Also das ist einfach die Richtung, die man damals eingeschlagen hat. Also wenn es Richtung filigrane, finessenreiche, feine. Und der Wein war so als erstes Projekt irgendwie so ganz schnell ausverkauft. Hätte man nicht geglaubt. Er war doch irgendwie so ein bisschen spröde am Anfang und ja, jetzt not everybody's darling, aber es hat sofort irgendwie Anklang gefunden und ich wollte halt eigentlich diese Linie weiter ausbauen, also dass es auf feine Töne verschiedenste Lagen und so weiter gibt. Dann habe ich mir gedacht, okay, warum, wenn man es doch so irgendwie traditionelles Weingut übernimmt oder übernehmen darf und auch die Verantwortung, warum soll das kleine Weingut noch unten drinnen noch was Eigenes machen. Und na, konsequenterweise können wir das eigentlich machen, was wir wollen. Oder wollen wir das? Es geht ja gar nicht anders. Und wir machen das aber mit Wachter Wiesler. Und wie gesagt, durch das, dass das Hand in Hand mit auch mit der Familie gegangen ist, haben wir das konsequenterweise umgesetzt und sind mit Wachter Wiesler diesen Weg gegangen.
Sonst wäre das Label sozusagen Feine Töne gewesen.
Genau.
Winzernamen genau. Sozusagen. Aber es ist ja auch voll crazy gewesen irgendwie, oder? Das gibt es ja eigentlich so auch nicht, dass man normalerweise nimmt man ja immer seinen Namen als Winzer. So. Der steht zwar dabei, aber fände ich, war irgendwie.
Es war ein extrem wichtiges Projekt für mich und für mich, Willi, du kennst ja den Wein von früher und man dachte, das würde heute sehr gut passen, dass ich das mitnehme, weil ich selbst schon lange nicht getrunken habe, eben noch 4 Flaschen oder. Also ich glaube, ich war die 4. Flasche, also 3 Flaschen gibt es davon noch. Oha, zu echt? Hause. Und das ist schon irgendwie so ein, ich will nicht sagen ein sentimentaler Wein, aber ein sehr, sehr wichtiger Wein, der wahrscheinlich einiges vorbereitet hat, wo unsere Reise in den letzten Jahren dann weiter hingegangen ist.
Ich finde super, dass du mit hast, weil wir, glaube ich, zu Beginn einer der größten Skeptiker
von dem Wein.
Mir war das zu fein vielleicht. Ich hatte damals so ein bisschen das Problem, dass plötzlich aus dieser blaufränkischen Renaissance so viele Leute irgendwie vergessen haben, dass Blaufränkisch schon auch wenigstens ein bisschen Kraft haben muss und Tannin. Und zu Beginn war mir das zu fein. Es hat aber mit der Reife doch so wieder einen erdigen Ton bekommen und Kraft dazu. Das hat sich super eingebunden. Und wenn du den Wein heute hier im Glas hast, also das ist schon reif in der Nase. Mhm. Finde ich. Also das ist vielleicht so, dass du sagst, okay, man sollte den Achter jetzt echt trinken. Absolut, viel besser wird das nicht werden. Ja. Aber am Gaumen hat das immer noch eine super Struktur. Ja. Das ist, hat jetzt auch so ein bisschen Ähnlichkeit zum Seibritz von der, das hat Länge, ohne opulent zu sein. Ja. Und das macht den Wein besonders, weil er wieder so delikat ist und du willst ihn trinken. Der Speichelfluss ist wieder da. Und trotzdem hat das aber auch wieder dieses typisch Schiefrige, also dieses leicht Blutige, nur ist das halt so ein bisschen, ich meine, den anderen kann man jetzt nicht als rustikal beschreiben, weil rustikal immer irgendwie was Negatives mit sich bringt, aber er ist vielleicht brachialer als der, der ist halt so
noch ein bisschen. Ballert schon auf jeden Fall.
Curly, wie schmeckt er?
Ja, voll.
Ja.
Und ich feiere auch dieses große Glas, muss ich sagen, ehrlich gesagt, irgendwie.
Was du sagst, Willi, dass seine Jugend vielleicht zu fein war, ich finde, unsere Weine haben so oft nach dem Füllen, wenn man es kennt, also ein bisschen, ich nenne es immer so ein bisschen ein Babyspeck. Der die Weine so ein bisschen verschleiert, so ein bisschen, da kommen so ein bisschen ungeschickt daher und das profitiert einfach der Wein dann mit der Zeit, dass es einfach straighter wird, so von Anfang an im Glas und bin schon bei dir, also 2,8 kann man schon sehr gut trinken. War auch nie gedacht, dass das irgendwie so lange.
War ja ein Experiment von dir,
mehr oder weniger.
Genau so ist es. Aber ich finde es super, weil das ist wirklich ein gutes Glas Wein. Also ich würde das jetzt nicht zu lang stehen lassen, aber das ist jetzt so. Und es zeigt ja auch viel vom Reifepotenzial, weil da war man sich ja auch nicht lang sicher. Ich meine, früher war Blaufränkisch immer Verschnittpartner mit Merlot, Cabernet oder irgendwas, weil man das Potenzial vom Blaufränkisch gar nicht kannte.
Schönheit.
Tatsächlich.
Ja, ist so.
Und jetzt haben wir hier ein Experiment von dir, ein Erstlingswerk quasi, was hier 14 Jahre nach dem Machen immer noch dasteht wie eine Rakete. Mhm. Also das ist schon ist sehr beeindruckend. Finde ich super. Ja. Aber das war schon irgendwie so die Initialzündung Dirk und Greg.
Mit Sicherheit, ja. Also im Speziellen der Dirk eigentlich. Ja, das war schon.
Ist ja auch lustig, wenn man seine Scham verkostet. Also ich finde immer, wenn ich Dirks Scham verkoste, der für mich von ihm der stärkste trockene Wein ist,
Okay.
Weil man jetzt die Weine im Douro sieht.
Ja,
also natürlich,
ist Richtung Westen, ist wird es teilweise, oder ja, wird es noch ein bisschen spannender, ja. Wenn man jetzt die Weine direkt vom Meer hat, aber das ist schon, ja,
du merkst,
ich habe jetzt vor fasziniert. Kurzem nämlich, war ich auf der Summa und da gab es eine Magnum Charme 12.
Okay.
Und ich gesagt, bitte gib mir das. Und dann war ich so irgendwie fast ein bisschen enttäuscht, weil wir haben 14 auf der Karte und 14 ist so finessenreich, fein, das trinkt sie wie Burgunder.
Okay.
Und 12 war fast so ein bisschen mastig, das war auch so ein bisschen reif, also schon in der Nase. Das war ganz ein anderer Wein.
Mir hat das damals da am meisten fasziniert eigentlich, dass sie hat 100% Fuß getreten, 100% ganze Trauben. Und ich habe das jetzt länger nicht getrunken, aber warum mich das da eigentlich so fasziniert hat, war irgendwie so was komplett was anderes zu machen, als man es von zu Hause kennt oder als man so das klassische Wein machen, also alles rebeln, alles klassisch vergären und da war einfach 100% einmal mit Stil und so weiter. Das hat mich einfach damals schon fasziniert, solche Sachen irgendwie zu probieren und umzusetzen und sich auch dazu bewogen, so ein bisschen mehr in diese Richtung und Finesse zu machen.
Jo. Du hast mittlerweile in Österreich, glaube ich, eine sehr treue und gute Fanbase. Also ich glaube, sehr viele Sommelier-Kollegen, österreichische, schätzen deine Weine sehr. Mhm. Ich habe vor ein paar Jahren versucht, deine Weine zu importieren. Damals mit dem Weinladen Suff, der die nicht so richtig am Start bringen konnte. Jetzt hat es der Weinladen Schmidt deine Weine, also in Berlin, kann ich so sagen. Und irgendwie schaffen es die auch nicht, dass die Weine so gut verkauft werden, glaube ich. Woran liegt das? Ist das... Mir wird das jetzt wundern, weil österreichischer Wein in Berlin geht eigentlich wie geschnitten. Also gut, eher die Weißen und so weiter. Mhm. Aber die Leute verstehen schon mittlerweile blaufränkisch. Meinst du, ist das der Stil oder ist das, bist du zu wenig auf Achse für Verkäufe und so weiter?
Also so händlermäßig mit einem zusammen. Also es tut sich einiges mittlerweile in Deutschland, auch mit Schmidt eben in Berlin. Es sind halt wirklich keine Schmeichler, aber an dem kann es auch nicht liegen, weil ganz ehrlich, wenn es jemand verkaufen mag und das richtig einzusetzen weiß, dann findet es irgendwo seinen Platz. Vielleicht ist man zu wenig unterwegs, vielleicht...
Was ist das vielleicht ein kleiner Zeichen Betrieb? Für dich, dass du vielleicht mehr gerne im Weingarten und im Keller stehst? Als
ich bin schon sehr gerne zu Hause, absolut.
Also ich sagen, verkauft. Ich finde es nur oft schade, weil ich so an das Ding glaube, also und auch mit Herzblut dabei bin. Und dann hört man immer wieder, ja, na, so Wachter und wenn es jung ist, ist
irgendwie schwierig. Man hört explizit Wachter oder hört echt wie so Eisenberg oder
ja, auch Eisenberg. Also okay. Ich glaube, die Gegend ist generell. Also für mich ja super beeindruckend, wenn du aus Oberwart kommst und da durch den Wald fährst und dann runterfährst und dann siehst du diesen Berg, das ist ja fast, also ich übertreibe jetzt natürlich maßlos, aber das ist ja fast wie ein Ermitage, ne? Also ja. Dieses Schieferbergerl da steht und auch die ganzen großen Lagen und wie steil das ist und wie super. Ich glaube, das ist
ein extrem speziell und mir geht es immer so, wenn du diesen Wald rauskommst und dann links erstreckt sich so der Berg, das ist immer so schon Heimkommen und das ist was, weiß nicht, eine ganz eigene Energie, die ich da spüre und die spüre ich aber irgendwo auch im Wein und das wollen wir ja auch nicht verstecken oder irgendwie kaschieren. Also wir sind ja auch ein kleines Gebiet und
ich glaube, das ist vielleicht das größte Problem, dass so ein kleines Gebiet ist und dass dieses bekannt, kleine oder? Gebiet nochmal so wahnsinnig krass unterteilt ist. Weil du hast ja so viele Nebenerwerbswinzer und wie gesagt, ich meine, von euch Großen gibt es vielleicht 5?
Ja, mittlerweile ein bisschen mehr. Also es hat sich Strukturen auch geändert. Aber natürlich ist so die Kleinheit, die wir einfach haben, auch ein Nachteil natürlich, weil man nicht die Marktpräsenz hat. Oder gleichzeitig ist schön, dass sich das Südburgenland halt wirklich nicht versucht zu verstellen. Und man muss vielleicht ein bisschen mehr unterwegs sein und mehr für den Markt auch tun, wenn man den Konsumenten oder näher bringt oder Sommeliers oder wie auch immer. Aber wie gesagt, ich war gestern in Prag und dort war das gleiche Thema. Ne? Mit unserem Händler dort geredet, sag ich, großartige Weine hin und her. Aber wenn es die Leute nicht kennen,
verselbstbestellt vielleicht keiner. Gell? Und wenn da nicht jemand dahinter ist, der das gerne trinkt und verkaufen will, dann tun sie die Weine halt vielleicht ein bisschen schwerer. Ja? Ist so. Aber es wird, es wird.
Wenn wir gerade von der Schwere der Weine reden, wir haben... Ja.
Die Flasche gucke ich die ganze Zeit schon an.
Was Kerle, ist jetzt das ist es
so. Ist das? Ja, das ist von deinem Mentor quasi. War ja. Der Dirk eigentlich in irgendwie, hat er insofern eine Rolle gespielt, dass du sagst, okay, du willst jetzt Wein machen oder wolltest du immer Wein machen?
Also ich bin der Erstgeborene. und das war mir irgendwie so in die Schuhe gelegt, dass ich den Weinbau übernehmen soll. Oder, das war klar.
Man hat das Geschäft zu übernehmen.
Im Prinzip ist so. Ich meine, mittlerweile ist die Schwester ja auch im Betrieb. Wir machen das gemeinsam, haben so ein bisschen die Bereiche aufgeteilt.
Also aber ich kaufe bei der Jule lieber als bei dir.
Gibt es mehr Prozente bei der Julia?
Das sieht wild aus, die Flasche.
Ja, wild. Also wir haben jetzt tatsächlich hier einen Portwein von Dirk Nieport. Ein Vintage Port, was ja wieder eine eigene Stilrichtung ist. Aus dem Jahr 2007.
Wow. Kennst du sowas, Curly? Nee, jemals null, getrunken? Null.
Echt nicht,
null,
oder?
Null.
Aber jetzt.
Es sieht aus wie so ein Craft-Bier-Flasche. Ich dachte, das ist irgendwas ganz anderes. Aber
also klassische Portweinflaschen tatsächlich.
Also, wie gesagt, mir hat das damals dafür irgendwie fasziniert. Und ich habe vorher auch nie Port getrunken, bevor ich dann dort war. Und habe es dort irgendwie lieben gelernt. Aber wenn man wieder zu Hause ankommt und die Realität kommt und es ja tatsächlich nicht so leicht ist, an Port zu kommen, oder schon, aber halt, man vergisst es einfach sehr schnell wieder. Aber trotzdem habe ich einige alte Flaschen im Keller und so, wenn es passt, nehme ich das schon gerne mit, weil mich sowas einfach fasziniert. Erstmal die Art, Wein zu machen, das ist ja gespritteter Wein, das heißt im Prinzip,
das heißt,
mit den Füßen getreten einmal, die ganzen Trauben, dann wird es gären lassen, das heißt die alkoholische Gärung beginnt und dann wird es im Prinzip mit hochprozentigem Weinbrand die Gärung abgestoppt, das heißt es wird vermischt, wird gepresst und somit hat der Wein immer noch Süße, Restzucker, der nicht vergoren ist und gleichzeitig viel Alkohol durch den Weinbrand. Ne? Das hat mich eigentlich, ich trinke sowas einfach sehr gerne, aber doch, das können wir heute
ich auch. Wein trinken. Und solche Stile werden auch viel zu wenig getrunken. Wir sind große Fans auch von Madeira, gehört auch zu Portugal zum Beispiel, was hervorragend ist. Mhm. Aber irgendwie lieben wir Port und es wird leider zu wenig zelebriert, zu wenig getrunken.
Ja.
Oha,
ich finde Weiße zum Beispiel als Aperitif hervorragend, rote zum Schlafen gehen oder über ein ganzes Menü zu trinken. Aber so Flaschen Port geht immer. Und prinzipiell gibt es zwei verschiedene Stilrichtungen. Es gibt die Tawny Ports und die Ruby Ports. Vintage ist jetzt eine Art von Ruby Port. Das sind Portweine, die werden gleich nach der Sprittung quasi in die Flasche gefüllt. Deshalb behalten die Frucht, weil sie sind frei von Oxidation. Also es oxidiert in der Flasche bei weitem nicht so viel. Du hast dann mehr Frucht.
Ja.
Du hast dann auch ein ganz, ganz kräftiges Depot. Deshalb werden solche Flaschen bestenfalls immer dekantiert, ganz vorsichtig. Und dann gibt es Tawny Ports. Die Weine reifen im Fass. Dadurch haben die Oxidation, die werden dann oft bräunlich, dann gibt es verschiedene Altersstufen, dann gibt es Collator Ports. Also das braucht eigentlich eine eigene Folge.
Dass
wir mal Johannes King oder Dirk Nieport hier kriegen. Ich glaube, die werden noch irgendwann kommen und mit uns lustigerweise über Portwein reden. Aber ich finde es super, dass du sowas mit hast.
Hey, zwei Fragen. Wenn du sowas dann dekantierst, wenn das ein Depot hat, dann schützt du das ja ganz langsam, dass es nicht mit raus
fließt.
Und jetzt richtige Dummy-Frage, Portwein wegen Porto?
Ja, genau.
Ja?
Das ist im Dorotal im
Prinzip.
Also wegen der Stadt wirklich heißt es
Portwein. In Portugal circa zwischen 200 und 300 verschiedene autochtone Rebsorten. Das heißt, Rebsorten, die nur aus Portugal kommen.
Ja.
Für Portwein verwendet man zwischen 5 und 7 Hauptrebsorten.
Okay.
Die kannst du auch in Curlys Weinwörterbuch erklären.
Da haben wir schon einiges.
Ja, eine richtige Curly Weinwörterbuch-Folge.
Curly, Wein, das Wörterbuch.
Portweinrebsorten. Lieber Willi, die wichtigsten roten Portweintrauben sind Touriga Nacional, Turigo Francesa, Tinta Amarela, Tinta Barocca, Tinta Ciao und Tinta Roriz. Die wichtigsten Weißen sind Incrusado, Iscana Ciao, Folgosao und Gouveio. Prost!
Und dann wird das gesprittet, aber gesprittet wird das mal und gelagert wird es in Porto, also am Hafen. Und dann, also
eigentlich ist ja Port... Deshalb jetzt kommt von Hafenport, das habe ich früher gedacht.
Historisch ist das ja durch einen Unfall, also nicht durch einen, ja, durch einen Unfall entstanden. Man hat versucht, die Weine immer nach England zu verschiffen, weil in England war die Handelsbörse, aber die meisten Weine, die trockenen Weine, die sind einfach gekippt aufgrund des Transports, Sonne ja, etc. Und dann hat man die Weine einfach haltbar gemacht, indem man die gesplittet hat, genau.
Aber schon ein bisschen verwirrend, Porto, nie Port, Portugal, Digga, was ist da los?
Ja, es ist in dem Fall jetzt ein bisschen... Ja, und die Familie hat, ich weiß nicht, wie viele Generationen die schon Porto machen.
1840 oder so.
Ziemlich viel.
42.
Name verpflichtet. Ey, aber es schmeckt richtig interessant. Also ja. Halt komplett anders wie Wein, sag super. Ich mal.
Und das ist jetzt ein Baby. Also wenn man Vintage Port, gibt immer verschiedene Jahrgänge, die werden...
Nicht jedes Jahr gibt es das noch.
Richtig, die werden ausgerufen, dann darf jeder Vintage machen, wenn er will.
2,8.
Und 2,7 ist schon sehr, sehr jung noch.
Aber es schmeckt so ein bisschen likörig, gemäßig. So ein bisschen.
Dann kann man das Ganze noch öffnen, wenn es wirklich alt ist. Ist ja auch so, die Korken werden nicht gewechselt und der Kork ist dann natürlich hochporös und sensibel. Mhm. Und deshalb gibt es eine Portweinzange. Und dann gibt es das spezielle Öffnen der Portweinflasche mit der Portweinzange.
Kannst du das, Willi?
Shelley ist ein Riesencrack, der hat sich jetzt extra bei einer anderen Portfirma, also bei Grahams, ganz einfach kann ich ja sagen, eine Portweinzange bestellt. Das ist super. Die Portweinzange, die hat immer den Umfang eines Halses, also circa. Die sind alle ziemlich genormt, beziehungsweise schau, die gehen nach unten konisch auseinander, damit der Aufsatz dann irgendwann mal passt.
Aha.
Dann hältst du die, früher hat man die unter Feuer gehalten, heute gibt es Bunsenbrenner. Mhm. Dann wird dieser Ring von der Portweinzange glühend heiß gemacht. Dann setzt man die Portweinzange auf, damit das hier richtig einen glühheißen Ring quasi um den Hals, dass der entsteht. Und dann kommt man mit einem feuchten Tuch. Und sobald dann diese klirrende Hitze und die Kälte dann, oder die Feuchtigkeit vom Tuch, dann geht es so klack. Und der Flaschenhals ist ja unten und man muss den Kork nicht rausziehen, weil der Kork zu porös
wäre. Ja, das habe ich, glaube ich, bei dir auf Instagram also gesehen vor ein paar Monaten. Irgendwo habt ihr das mal gemacht. Krass. Ja. Und dann ist aber die Flasche hinüber, mehr oder weniger halt. Da muss man sie trinken.
Ja. Naja, was wir machen. Also wir werden die jetzt auch trinken, in aller Ruhe.
So ist es. Okay.
Aber sehr schön, dass du es mitgenommen hast und auch super, dass du nicht nur Weine aus dem eigenen Betrieb mitgenommen hast. Also sowas ist immer super, vor allem wenn du sagst, okay, der war doch irgendwie prägend für dein Weinmachen.
Ja.
Passt jetzt nicht zu blaufränkisch, aber...
Aber man würde jetzt nicht auf die Idee kommen zu sagen, ja, ich mache jetzt im Südburgenland auch einen
Portwein. Ich habe es tatsächlich probiert. Also es war 2011. Mit dem Blaufränkisch und es war das Resultat überraschend gut, also spannend und natürlich,
wie danke, wollen, wir nie probiert,
kriegst du eine kleine Flasche, wir haben es nämlich nur in kleinen Flaschen gefüllt.
Abgefüllt richtig
auch? Ja. Ach, und 2016 haben wir wieder kleine Menge gemacht, aber es ist einfach nur Spaß für uns.
Obwohl die Dorli Mur das ja auch immer macht.
Die Dorli macht das eigentlich regelmäßig, ja.
Und darf man das dann auch?
Naja, es darf natürlich nicht Portwein heißen, aber das halt, wir haben es Fortified genannt, also angereichert, aufgesprittet.
Fortifizierter Blaufränkisch.
So ist es. Aber solche Spielereien gehören halt einfach irgendwie dazu und sind sehr wichtig, dass man irgendwie nicht, und wenn es einmal nichts wird, wird es nichts. Es ist ja komplett, es sind ja keine großen Mengen, die man irgendwie da verschandelt und verdurrt. Also sowas, das ist so wichtig, um irgendwie am Ball zu bleiben. Ob das jetzt ein Süß sein muss oder nicht, ja.
Und wann gönnt man sich das jetzt so rein? Einfach so zwischendurch, so als
Easy
Drink. Also Vintage-Port?
So also für mich ist die absolute...
Jetzt. Genau jetzt,
na, für Leute. Mich ist die absolute Port-Saison von Ende Oktober bis...
Anfang
eigentlich.
Anfang Oktober.
Also im Winter liebe ich Port.
So vom Kamin.
Und dann vielleicht ein bisschen gekühlter. Ja, also Dessert, Schokodessert und Vintage Port sind einfach perfekt. Und ich esse gern Schokolade.
Ja, sowas
darf das auch. Passt. Tony Port passt perfekt zu einer Zigarre, wenn man Zigarrenraucher ist. Es gibt wahnsinnig viele Spielarten, wenn man es kombinieren kann.
Ja.
Ich muss es nicht kombinieren. Ich trinke es einfach gern solo, wenn es gut ist, weil es ist komplex genug. Man hat so viele verschiedene Aromen und die Flasche wird auch nicht kaputt. Die kann man über einen längeren Zeitraum trinken, was meistens nicht Tom notwendig ist, ne? Weil eigentlich ist er am Abend leer.
Ja, also Willi, hast du schon mal eine Flasche stehen lassen im Kühlschrank?
Nein, außer er war schlecht.
Ja, dann hast du ihn weggeschüttet.
Ne? Ja.
Und das hier oben ist passiert, ne? Dieses Depot, wovon du geredet hast hier.
Was?
Das ist einfach Zucker.
Farbstoff. Farbstoff in erster Linie. Görli, was ich dich fragen wollte, was mich da
brennt. Fangst du jetzt schon an mit Fragen?
Nein. Darf ich eine Frage stellen?
Doch, lass es. Achso, also zwischendurch frage ich.
Ich kenne den Curly sehr wenig, Willi, die kenne ich eigentlich sehr alles gut. Du bist ja nicht der große, also mittlerweile doch durch einige Podcasts großer Weinkenner.
Ja,
aber du widmest dich ja in erster Linie einem anderen Thema. Und wie entwickelt man sich da weiter geschmacklich? Also wenn man sagt, man raucht, wie hast du dich da weiterentwickelt? Oder wie...
Ja, es hat so ein bisschen so das Ding in Deutschland, ist es halt so, also sagen wir mal so, die Auswahl ist hier begrenzter, um jetzt sagen zu können, boah, ich probiere jetzt mal das, ich probiere jetzt mal das.
Wenn check jetzt, an was geht es jetzt? Musik? Ich dachte Musik. Ums Rauchen.
Ja, krass. Es geht um Marihuana, Leute. Keywords, Triggerwords, Marihuana. Kiffen, 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 kiffen. Ich hoffe, meine Mutter hört die Folge nicht. Naja, also wenn du zum Beispiel nach Kalifornien kommst,
ja.
Ich meine, man kennt es ja auch schon aus Amsterdam, aber in Kalifornien finde ich das nochmal um ein weites, krasser kommst du halt wirklich in so einen Shop und du hast halt wirklich von Sorte A bis Sorte Z gefühlt alles am Start in allen Variationen, wo du dann halt auch die Möglichkeit hast zu sagen, boah, das schmeckt jetzt mehr nach Zitrone, das andere ist ein bisschen schokoladiger oder erdiger oder so. Aber hier in Deutschland ist es halt, ich meine, in Berlin hat man da noch schon eine gute Auswahl, sag ich mal. Aber es ist trotzdem so, dass du halt relativ darauf angewiesen bist, was du halt jetzt gerade findest, so mehr oder weniger, bis es legalisiert wird.
Ja.
In 10 Jahren.
Ja.
Deshalb ist es halt schwierig, hier so sich so ein Portfolio richtig aufzubauen. Aber in der Zeit, wo ich in Kalifornien war, es war leider nie immer so lange am Stück, aber da ist es halt schon krass, was du so für Unterschiede dann wirklich merkst.
Ja.
Aber ich glaube, dafür musst du wirklich auch die Auswahl haben, wie beim Wein halt auch, dass du jetzt sagst, okay, ich probiere das, ich probiere, und dann auch wirklich einen krassen Geschmackunterschied hast, um dich da so rantasten zu können, weil wenn du halt 3 Sorten hast, die halt so ziemlich ähnlich sind, ist halt nach dem 3. das Bliff dann schwierig zu sagen, welche ist. Aber was ich schon krass finde, dass du da halt viel festmachen kannst, okay, wie wirkt es halt auf dich so? Ist es jetzt Indica, was dich halt direkt auf die Couch schickt, oder ist es Sativa, wo du danach eher, yo, was geht ab? Lass mal unterhalten, Bruder. und ich glaube, das ist so das, woran man das am meisten merkt. Ich vergleiche das immer so ein bisschen mit Rot- und Weißwein tatsächlich gefühlt.
Okay.
Weil wenn ich jetzt so eine Glas schweren Rotwein trinkt, dann ist es auf jeden Fall eher couchmäßig als wenn ich jetzt einen Kabi trinke, gefühlt. Es gibt nämlich auch auf Insta, habe ich gesehen, so ein Typ, habe ich ja eh schon lange gesagt, auch für Deutschland, der macht so Weed-Wine-Pairing aus Kalifornien.
Okay.
Der sucht halt immer einen Wein und dazu die perfekt passende Sorte. Das ist ganz geil. Den müssen wir mal einladen, Willi.
Ich hatte sowas Ähnliches tatsächlich mal.
Geil.
Nämlich so, mit
Wein mit Weed
ist ein großes Thema. Nein, gerade, nicht oder? Mit, aber was lustig war, der Ricardo Perez, der Neffe von Alvaro Palacios, hat ein sehr cooles Weingut in Bierzo.
Ja.
Und das ist spannend, also Galicien die Ecke. Das heißt Desientes de José Palacios. Und der hat da sehr spektakuläre Steillagen. Also jetzt steiler als tatsächlich bei dir im Südburgenland, ne? Und größer. Und der hat als Begrünung immer natürlich auch ein bisschen Marihuana dabei, weil da geht kein Normalsterblicher geht ins Horn Weingarten. Und das war super, weil da haben wir erst eine Tour gemacht und wir haben uns immer in die Weingärten reingestellt und den Wein probiert. Und am Tag drauf hat er gesagt, so Friends, let's go, let's check the other stuff out. Und dann sind wir in jeden Weingarten gegangen und haben auch das verschiedene Gras probiert. Also es gab La Farona, Las Lamas,
geil, es gab La Farona. Weintour bist dabei, ne?
La Farona kostet mittlerweile, glaube ich, über 1000 Euro, wenn es das jetzt kostet.
Letztes haben wir es gemeinsam getrunken, 700-800. Also wir haben es nicht, wir haben es geschenkt bekommen oder auf den Tisch gestellt bekommen.
ja, richtig. Aber auf jeden Fall, also sind die Weine sehr toll und das war ja, auch, voll. Also ich bin jetzt nicht so ein User wie du. Also eigentlich bin ich überhaupt kein User, außer so Wein.
Noch nicht.
Noch nicht. Aber das war witzig, weil ich hätte mir schon eingebildet, dass es anders geschmeckt hat. Aber
ja, ist so safe. Da gibt es krasse Unterschiede auch. Hm. Und ich glaube halt auch, dass das eigentlich voll gut zusammenpasst, so, weil es halt beides so Genussmittel sind, irgendwie, die sich da bestimmt auch gut ergänzen können, glaube ich, so geschmacksmäßig. Aber dafür braucht man halt hier erstmal die
Erfahrung.
Die Erfahrung und die Vollmacht von Herrn Scholz. Ich rufe Scholz auf, legalisieren Sie das Marihuana.
Wahrscheinlich können andere Probleme. Erst ich wollte fragen, Christoph, wo geht's hin in den nächsten Jahren? Wir sind ja schon fast am Schluss. Sind wir schon fast? Ja, wir sind schon
wo unsere fort, Reise hingeht, das ist immer. Also.
Und ist jetzt immer eine blöde Frage.
Ja, nein, aber keine Ahnung. Also wir arbeiten einfach sehr konsequent daran, dass man sagt, okay, ich will, dass unseren Reben gut geht. Natürlich Bodenaufbau, Humusaufbau ist sowieso Grundsache. Und sollte es irgendwann mal eine nächste Generation von mir geben, das irgendwie in bester Gewissheit übergeben zu können. Aber wir versuchen einfach irgendwo vielleicht noch präziser zu werden, noch besser, was ist besser zu werden. Aber wir versuchen einfach an vielen Schrauben zu drehen, wo wir glauben, dass das Sinn macht für uns, um irgendwo an ein Ergebnis zu kommen. Also ich glaube nicht, dass man zufrieden ist mit dem, was man selbst macht. Oder man muss vielleicht auch mal sagen, okay, das war jetzt gut, was man gemacht hat. Aber unterm Strich muss man immer daran arbeiten, irgendwie weiterzugehen oder weiterzudenken. Und das ist so irgendwie, von wie vielen Seiten habt ihr das gehört oder so in einer ähnlichen Art und Weise, sagt natürlich jeder. Und man darf nie müde werden, man darf irgendwie nie aufhören, weiter zu tun, weiter zu denken. Und das ist einfach so unsere Motivation. Und vor allem gemeinsam mit Kollegen vom Eisenberg das Gebiet bekannter zu machen, weil wir vorher gesprochen haben, und einfach Bewusstsein zu schaffen für das, was es wirklich ist und was es wo es vielleicht auch hingehört in die Zukunft. Und ja, das ist so Thema für die nächsten Jahre.
Ist es für die, gibt es irgendwann einen Punkt, also ich kenne jetzt eure Verkäufe nicht, ich hoffe, die laufen perfekt, aber gibt es irgendwann einen Punkt, wo du sagst, weil du vorher gesagt hast, du machst deinen Wein so, wie er dir schmeckt und dieses Wurscht, was die Endverbraucher dazu sagen, gibt es irgendwann einen Punkt, wo du sagst, okay, vielleicht muss ich den Wein dann wieder anders gestalten oder ist es, weil ich kann mich erinnern, als der Franz Weninger da war, da hat man dieses Prüfnummerngespräch und der meinte, er hat jetzt lang genug gekämpft und irgendwann ist jetzt Zeit, dass er vielleicht die Weine nicht mehr so reduktiv macht oder vielleicht ist er, also der hat resigniert mittlerweile schon so ein bisschen, ist mir das vorgekommen und ich finde es schade, weil ich finde der Franz, also natürlich werden wir alle älter, aber er ist immer noch ein junger, geiler Typ. Ist es bei dir vielleicht so, dass du jetzt sagst, ich glaube, was war bei dir ein Problemjahrgang, auch mit der Prüfnummer oder generell mit dem Wein? Also im Sinn von, so wie der Weninger Franz gesagt hat, er resigniert irgendwann bei der Prüfnummer. Bist du dann auch so, dass du sagst, okay, du musst den Stil jetzt irgendwie ein bisschen mehr Fett und mehr Schmalz schenken, dass es den Leuten dann wieder besser schmeckt? Oder hoffst du darauf, dass die Leute darauf kommen, dass das blaufränkisch ist?
Ich glaube, dass der Weninger Franz nicht gemeint hat, dass er irgendwie resigniert und sagt, er macht seinen Stil anders, sondern einfach auf gewisse Strukturen scheißt wahrscheinlich. Also ich würde für mich persönlich meinen Weinstil nie irgendeinen Markt anpassen oder irgendwas konform zu machen. Interessiert mich einfach nicht, ganz ehrlich. Und das muss ja nicht sein. Wir machen zwischen 70 und, wenn das Jahr gut ist, 80.000 Flaschen. Und ich denke mir, wenn ich das nicht schaffe, dass ich die 80.000 Flaschen gut verkaufe, dann mache ich eh irgendwas falsch. Vielleicht ist es dann tatsächlich ja, nicht so gut, wie man glaubt. 80.000, da tut man sich sehr schwer, aber...
aber das ist ja auch eine Charaktereigenschaft, nicht? Dass man so sagt, hey Freunde, das ist der Stil, so schmeckt unser Blaufränkisch.
Naja, da bin ich schon egoistisch. Also das ist
ist nicht egoistisch, ist einfach stur und eigentlich richtig.
Richtig. Und es geht für mich nur in die Richtung. Und ich glaube halt einfach, dass das einfach ehrlich ist. Und ja, es ist, wie gesagt... nicht immer leicht, meine Güte, aber ist halt so. Man nimmt sich ja drum an.
Ja, passt und ja. Von den hingetrimmten ja.
Nein, gibt's genug.
Scheißweinen haben wir eh genug.
Ja.
Der Portwein ist echt
cool. Wird es mehr Einzelladen geben? Ja, wird es ein Fasching geben aus dem Haus?
Du, Willi, das habe ich mir gar nicht noch zu sagen getraut. Aber nein, tatsächlich, also... für mich ist eine wichtige Kategorie Ortswein. Also das ist im Curly für dich unter den Lagen. Also jetzt, sorry.
I try to know.
Ich habe nicht gewusst, so. Wie weit du bist. Alles gut. Aber es ist schon die Überlegung, weil vor allem gerade in der Lage Fasching und so weiter haben wir großartige, also sehr, sehr alte Rebstöcke stehen. Ob man das einfach... auch für die Zukunft andenkt, das extra zu machen.
Ich habe kein Problem damit.
Na eh.
Weißt du, wenn du auf Burgund denkst, zum Beispiel Glossenhalschack, haben wir drei bedeutende Winzer. Also, wenn jetzt du auch ein Fasching machst, habe ich da nichts.
Nein, natürlich, ist nur Willi, ich habe eine große Angst vor dir, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber
ich finde das war ein Spaßprojekt. Und nur gut geschmeckt. Ich habe jetzt vor kurzem einen 12er aufgemacht.
Ich habe auch längst dann gehabt, ja.
Das war hervorragend, ja. Tatsächlich.
10 habe ich gehabt.
Fast erschrocken, wie gut das war.
Also wollt ihr da auch noch mehr Lagenweine machen?
Also wir sind jetzt bei 4 Lagen einmal und die gibt es ja auch erst so, also diese 4 jetzt nebeneinander seit 2017. Davor hat es 2 gegeben und eine Lagen-Cuvée vom Eisenberg. Aber natürlich, das ist großes Thema, da noch mehr in die Tiefe zu gehen. Aber wie gesagt, ich werde ja trotzdem nicht die Ortsweincharakteristik meine vergessen, weil das einfach für mich ja selbst großartig ist. Wenn ich in die Burgund gehe, die Grand Cruz, mag ich mir, kann ich mir nicht mehr leisten. Aber so Village-Geschichten und so weiter, das macht schon sehr viel Spaß.
Das ist auch in Deutschland gerade ein Umdenken bei sehr vielen, also bei sehr vielen, natürlich bei den Riesling-Produzenten, weil auch das GG, finde ich, da mal drüber geredet, mit Wittmann Philipp, glaube ich, so ein bisschen inflationär geworden ist. Weißt du, jeder macht GGs aus jeder, also es ist ja nicht jede Lage groß, beziehungsweise jedes Stück eines großen Gewächses ist groß. Und dann kommt immer alles rein in die Weine und dann denkt man sich so, eigentlich ist das ein ziemlich mäßiges GG und das will man ja eigentlich nicht. Ne? Und dann einfach das Herabstufen oder die schlechteren Sachen herabstufen auf einen sehr, sehr guten Ortswein, finde ich eigentlich super.
Genau.
Ich find, ja, und vor allem auch, wenn es so ist wie bei uns, ich meine, eine Flasche Alarm macht dich auch noch glücklich. Aber du kannst dir ja selten am Abend, oder du willst dir ja selten am Abend jetzt irgendwie 3 große Gewächse oder 3 große Lagen von dir reindonnern, sondern es ist ja gut für die Geldbörse, wenn du einen sehr guten Ortswein kriegst.
Absolut.
Ja. Voll. Ja. Ich habe gehört, du hast ja noch einen Song im Gepäck. Für unsere spektakuläre Playlist.
Ich habe überlegt und sehr viel und die Fahrt war sehr lange aus dem Burgenland darauf und mit den ganzen Playlists. Aber ich habe mich doch dafür entschieden, aus der Jugendzeit irgendwo, aus meiner Skate-Punk-Zeit, Millen Colin No Cigar.
Geil.
Hat mich irgendwie sehr coole geprägt, Nummer. Keine Ahnung.
Ja, finde ich super. Haben wir schon verkehrt, finde ich sehr gut.
Millen Colin No Cigar, Klick, kommt jetzt in unsere Spotify-Playlist von Terroir an die Letten. Und ihr Klick könnt ihr jetzt folgen. Und ich stoße auf euch an mit Portwein.
Porti, Porti.
Cheerio. Yes. No Cigar zum Portwein, Bruder. Ja.
Hast du sonst noch was du von uns wissen willst, mein Lieber?
Deine Frage habe ich gestellt und deine im Prinzip auch, wie wir uns kennengelernt haben.
Achso, das war's schon, oder was?
Naja, ich meine, das ist schon eine lustige Geschichte, von der du dich nicht erinnern kannst.
Nein, das weiß ich wirklich nicht mehr. Cool.
Ja.
Also war's das mehr oder weniger?
Und für euch passt hat, Curly?
Wenn's für euch passt.
Alles also,
wolltest du was anderes hören? Wir können vielleicht noch Shoutout machen, weil wir hatten bei dir ein sensationelles Fotoshooting mit Ingo Bertrama.
Ja.
Seinerzeit, kannst du dich noch erinnern?
Ja. Der war da.
Und der macht hervorragende T-Shirts. Vielleicht kann man das auch mal sagen. Prost-Shirts. Prost-Shirts Vienna. Geil. Machen hervorragende, also richtig, richtig geile Weinshirts.
Ja. Schick mir mal eins.
Mit hoher, fairer Bio-Qualität.
Ja.
Und die haben immer sehr coole. Gibt es auch Wachter Wiesler Edition eigentlich mittlerweile? Ja. Es gibt auch Freundschaft-T-Shirts.
Es gibt Freundschaft, es gibt Wachter Wiesler, es
Strucker,
gibt einige andere.
Weil wir über Rechnitz geredet haben, gibt es auch Stracker.
Vielleicht gibt es auch bald Teruan und die Letten, wer weiß.
Vielleicht gibt es bald Teruan und die Letten, lieber Ingo und lieber Andi.
Mal schauen.
Man weiß es nicht. Ja. Auf jeden Fall super, dass du da warst. Danke, über die Heimat zu sprechen. Ja. Vielleicht überlegt sich der Herr Bürgermeister, ob man vielleicht einmal die Silberne bekommen.
Es wird gemunkelt.
Der Gemeinderat ist auch. Was soll ich noch mehr machen jetzt?
Ja, voll geil. Danke. Vielen Dank für den Portwein und die feinen Töne.
Dankeschön.
Cheerio.
Dankeschön.
Prost.
Noch einmal Prost. Lassen wir die Gläser klingen.
Absolut.